Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Timo ist auch gleich mit am Start und wird mit mir zusammen das Q&A Frage-Antwort-Thema für den Februar mit euch machen. Wir babbeln wieder über ja, klein und groß, denn dank euch haben wir wieder massenhaft Fragen gekriegt. Ja, ich bin da immer wieder erstaunt und begeistert zugleich. Denn ihr lasst uns da echt nicht im Regen stehen und das Q&A-Frage-Antwort-Format kann ja nur mit euch funktionieren. Ne, wir stellen uns ja nicht selbst Fragen, das ist ein bisschen albern. Ihr habt echt brutal wieder losgelegt über Instagram und habt uns, keine Ahnung, wie viele Fragen, 30 oder so? Ich hab's nicht gezählt. Auf jeden Fall wirklich massenhaft Fragen zugeschickt und die wirklich von A bis Z gehen. Ne, von, ich sag mal, ganz einfachen persönlichen Fragen, die auch sehr, sehr lustig sind, wie ich finde. Beispielsweise wollte jemand wissen, was unsere Lieblings-Autowasch-Szene in Filmen ist. Fand ich sehr lustig und auch gar nicht so einfach, werdet ihr gleich merken. Bis hin zu sehr, sehr anspruchsvollen Fragen, die jetzt unter anderem eine Unterbodenreinigung betreffen, was wir tatsächlich als Chance genutzt haben und den Podcast wieder ein bisschen interaktiver gestaltet haben und ein Einspieler von einem guten Freund bekommen haben, der, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, der Unterbodenpapst für uns ist und dementsprechend da viel mehr dazu sagen konnte als wir. Und das ist, denke ich, auch mal eine ganz coole Abwechslung. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an unseren lieben Freund Sebastian, der uns da unterstützt hat. Das werdet ihr dann auch so circa zur Mitte des Podcasts hören. Und ansonsten, ja, geht's wie immer über alles. Ne? Keramikversiegelung, Probleme mit Schnee auf dem Auto, fand ich auch eine ganz witzige Frage oder ganz spannende Frage. Sicherheitsthema ist auch nochmal sowas, was heute drankommt, was ich auch persönlich sehr, sehr wichtig finde und auch mal wirklich gut finde, dass jemand sich damit befasst und eben auch so eine Frage mal stellt. Ich denke, da kann man auch ein bisschen aufrütteln. Ja, ansonsten lasst euch überraschen. Es gibt unzählige Fragen, wie gesagt, und wir haben hoffentlich alles, soweit wir konnten, beantwortet. Wenn noch Fragen offen sind danach und ihr sagt, hat mir nicht gereicht oder ist unklar gewesen, schickt uns wie immer gerne eine E-Mail oder ruft an und dann klären wir die restlichen Fragen natürlich auch noch. Ja, jetzt genug gebabbelt im Vorfeld, denn es gibt noch genug zu reden. Dementsprechend kann ich nur sagen, nach dem Intro geht's los und euch allen viel Spaß bei dieser Episode. Und da geht's auch schon wieder los in unsere neue Podcast-Episode, die ich heute zusammen mit dem lieben Timo machen werde.
Hallo zusammen.
Da ist er schon.
Jawohl.
Und nicht frierend, weil ich hoffe, du hast richtig warm. Die Heizung ist, glaube ich, jetzt, auf Gas.
Ja, jetzt ja.
Weil hier ist sackenkalt bei uns, minus 10 Grad heute. Ne?
Ist, ja. Ätzend. Das wird auch nicht wärmer.
Nee, nicht so richtig. Ich glaube, minus 12 war Highlight diese Woche bei uns.
Ja.
Und in Nordhessen ist knapp am Temperatur-Minus-Rekord vorbei von irgendwie so
24.
Rund. Ja, genau. Boah. Schön ist anders.
Also wir haben ja gestern einem Kunden was nach Mallorca geschickt.
Stimmt, ja.
Das wäre dann ein Temperaturunterschied von 30 Grad derzeit.
Stimmt, ja, der hat es eigentlich ganz gut da, mit so knapp 20 irgendwie, was 20, wir so gesehen haben.
20 und Sonne.
Hm. Mhm. Schon ein bisschen zu beneiden, muss ich sagen.
Ja.
Aber gut, so viel dazu. Ansonsten Wetter ist eigentlich ganz geil. Ne? Also wenn ich jetzt so rausgucke, hier ist so strahlender Sonnenschein, bisschen Wolken, blauer Himmel, eigentlich geiles Auto, Fotografierwetter. Wenn es nicht
aussehen würde. Ich möchte mein Auto gerade nicht fotografieren.
Das ist, das müsst ihr euch jetzt gerade vorstellen. Ich sehe ja Timo sein Auto. Also bei mir ist es ja Standard, leider Gottes. Beim Timo eher nicht. Und wenn ich so sein Auto angucke, das würde jedem Streudienstfahrzeug alle Ehre machen momentan.
Absolut.
Mindestens was den Salzgehalt betrifft.
Ja.
Ist mir übrigens heute Morgen aufgefallen, lieber wahrscheinlich auch, wo du hergefahren bist, dass ich bin hinter einem LKW hergefahren, wo wir morgens hier zum Bäcker sind und unser Frühstück geholt haben. Und hinter dem Bäcker haben sich vom Streusalz Nebelschwaden gebildet.
Krass,
ne? So viel liegt
so,
da.
Ah, und so trocken ist es ja, halt auch genau. Mittlerweile. Ja.
Krass.
Ja. Das ist so ein bisschen wie im Frühling, wenn Raps auf der Straße liegt.
Ja, stimmt, genau. So, ja, exakt,
nur anders.
So, nur anders und vielleicht noch bescheidener.
Gefährlicher.
Ja, was machen wir heute?
Wir unterhalten so über dreckige Autos.
Genau. Und sonst noch?
Und sonst streuen wir zwischendurch ein paar Fragen ein, die wir bekommen haben. Waren nicht so viele dieses Mal, nur 4 Seiten.
Genau, richtig. Wobei die groß ausgedruckt sind, aber es waren echt viele Fragen wieder. Also wir haben Q&A-Thema heute, Frage-Antwort-Spielchen, das Bekannte, wo wir über Instagram die schönen Fragen haben stellen lassen. Und ihr seid dem Ruf wieder massiv gefolgt, muss man sagen.
Massiv.
Das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Finde ich aber gut, weil dann wird das Thema nicht langweilig. Wir haben das übrigens, falls sich jetzt jemand wundert, es gibt ja sehr aufmerksame Zuhörer, die sagen dann, hä, Mitte des Monats Q&A, habt ihr irgendwie was vom falschen Baum geraucht?
Habt ihr einen Nagel im Kopf?
Ne? Nee, haben wir nicht. Aber unsere liebe Yvonne, die hat offensichtlich, gerade was solche Dinge betrifft, einen noch größeren Nagel im Kopf, hat uns darauf hingewiesen, dass nächste Woche unsere Jubiläums-Podcast-Folge ansteht, nämlich ein Jahr Detailing Bubble Podcast.
365 Tage lang.
Ja.
Dummes Gerede.
Ja gut, das, so lange haben wir nicht geredet, glaube ich, aber man hätte es 365 Tage anhören können, das dumme Gerede.
Ja.
Eigentlich gar nicht schlecht.
Es gibt bestimmt Leute, die hören sich die Podcasts auch 2-3 Mal an.
Ja, das stimmt.
Mit Sicherheit.
Ja, ja, habe ich wirklich schon von Leuten gehört.
Echt jetzt?
Ja.
Spinnt ihr?
Ist echt so.
Gibt's ja gar nicht.
Doch, habe ich schon gehört, ja. Das, ja, bei der Arbeit.
Ich meine, ich höre mich auch gerne immer wieder an.
Total. Das ist, jeden Tag.
Also, pff, klar.
Für mich ist das ja tatsächlich immer ein bisschen befremdlich, weil ich höre ja zumindest Teile mittlerweile nur noch. Früher habe ich da echt ganz noch gehört, Podcasts nochmal nach Aufnahme vor, bevor ich sie dann wirklich finalisiere.
Zur Kontrolle praktisch.
Ne, dass da nicht irgendein Mist drin ist und was weiß ich, Ton passt und so weiter. Und das ist halt schon, am Anfang war das so surreal. Du setzt dich ins Auto, was weiß ich, ne, zum Einkaufen gefahren oder halt jetzt auch hier am PC. Ja, und hörst die selbst zu.
Ja.
Das ist strange.
Ja.
Sehr.
Auf jeden Fall. Man möchte sich nicht eingestehen, dass man sich eigentlich ziemlich geil findet dabei.
Echt? Also am Anfang habe ich gedacht, was für eine Kackstimme ich nur habe. Aber das hat mir ganz am Anfang, wo wir Podcast gestartet haben, war das ja so der Aufhänger, ne, wo wir gesagt haben, dass das sogar durch, wie war das, Ohrmuschelknochen und so anders rüber transportiert
wird ins Gehör. Irgendwas ist da anders.
Man hört sich selbst komisch an, obwohl man sich meistens zumindest nicht komisch anhört. Vielleicht hört man es wirklich komisch an. Aber gut, wir schweifen schon wieder ab. Das sollte heute gar nicht so stark passieren, weil wir viel, viel zu erzählen haben und haben heute wieder einen Special Guest im Podcast. Ein lieber Freund hat sich bereit erklärt, eine Frage für uns zu beantworten, denn wir kennen niemanden, der diese Frage besser beantworten könnte als er.
Nee, auf gar keinen Fall kennen wir
ihn, der es
besser kann.
Aber wir greifen vor, kommt so in der Mitte des Podcasts, könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt geht es erstmal an eure Fragen, aber vorher kommt das Übliche, wir sind ein Werbepodcast. Achtung, deshalb kennzeichnen wir ihn auch so, ne, weil wir einen Online-Shop unter autopflege24.net, ganz wichtig, haben. Und dort könnt ihr wunderschöne Autopflegemittel käuflich erwerben gegen ganz monetäre Gegenleistungen.
Geld.
Wir wollen nur euer Geld.
Wir wollen nur das Beste.
Genau, euer Geld. Genau. Ja, also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Daher, heute werden bestimmt wieder sehr viele Marken genannt. Das ist Q&A-Standard. Und dementsprechend wird es natürlich den einen oder anderen geben, der sagen könnte, hey, das ist Werbung.
Ist es
ja im Prinzip auch.
Ist es.
Ne?
Hast du recht.
Aber wir können es trotzdem nochmal erwähnen, auch wenn ich jetzt nicht auf dein Kaltgetränk vor dir eingehen werde, was immer noch nicht gesponsert wird.
Nee.
Aber unser Podcast ist immer noch, außer dass wir ihn selbst quasi mit unserem Shop betreiben, komplett werbefrei. Also uns gibt niemand Geld, weil wir heute sagen, das Produkt ist toll oder nicht toll. Ja.
Also doch, du gibst mir Geld.
Ach so, ja, ist das dann schon?
Weiß ich nicht. Also meine Stimme ist gekauft, würde ich sagen.
Mhm. Stimmt, du bist, ja, du bist aber gekauft.
Ja. Aber das, ja.
Übrigens, wir sind ja auch jetzt Influencer.
Sind wir?
Ja, ja. Food-Influencer tatsächlich.
Ah, ja.
Tatsächlich, wir haben, und das auch vollkommen unentgeltlich, liebe Grüße, falls zufällig da nochmal reingehört wird, die Cookie Monster aus Wesel, aus Timos Heimat, haben ja eine Erwähnung im letzten Podcast gefunden. Tatsächlich ist daraus resultiert, also vielleicht auch hier aus lokaler Erzählung her, dass der Timo bestellt hat.
Ich definitiv, ja.
Ne, und da auch sehr, sehr zufrieden war. Und gestern habe ich tatsächlich hier von einem lieben Kunden aus der Nähe, liebe Grüße an den Julian, Bild bekommen mit dem Zitat, warte, was stand drin? Sowas müsste echt verboten werden. Und es war ein Bild von den Cookies von denen. Ja, also von daher, und wir haben kein Geld dafür bekommen. Also das war eine kostenlose Werbung.
Also ich würde mich auch mit einem Cookie zufrieden geben.
Ja, das, mal gucken, was es daraus ergibt.
Bezahlung in Naturalien.
Stimmt,
das ist oftmals auch viel besser eigentlich.
Ist so, ja. Das gibt es auch in anderen Bereichen.
Da ist es auch viel besser.
Da ist es auch viel besser, ja.
Genau. Je nachdem.
Naturalienzahlung. Aber gut, das führt jetzt schon wieder in die ganz falsche Richtung. Ihr wisst Bescheid, Hashtag Werbung und jetzt geht's auch schon los. Wir greifen uns wieder wahllos Fragen raus und streichen die auf unseren vollgepackten Zetteln einfach weg. Wo fangen wir denn an?
Sonax Keramik Spray Versiegelung auf Mattlack anwendbar.
Ja.
Ich habe einfach mal angefangen.
Ja, nein. Also Gott, ich wollte nur sagen, ja, jetzt geht's los. Nein, ist es nicht.
Ja, also wir haben uns zwar vorhin nochmal, also ich habe den Christoph von Sonax nochmal gefragt, und er wollte sich nochmal vergewissern, Bisher ist jetzt nichts zurückgekommen, aber du kannst es noch genauer sagen.
Also ich brauche da gar keine Antwort von Sonax, um ehrlich zu sein, weil in diversen Tests durch Glanzgrad-Messgeräte auch festgestellt wurde, dass das Ceramic Spray Versiegelung, was? Nee, der Detailer war das.
Der Detailer war es auf jeden Fall, ja.
Aber nee.
Ich würde es nicht machen.
Nee,
tatsächlich nicht. Anders ist es tatsächlich bei glaskeramischen Coatings, also bei den Coatings selbst. Da kannst du in der Regel die meisten auf Mattlack anwenden. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher bei Keramik-Sprays, wenn da nicht eventuell nachher am Ende doch ein paar Glanzstoffe drin sind.
Genau. Also ich würde es auch vermeiden. Wir warten zwar trotzdem, fragt der Christoph trotzdem nochmal, oder?
Hat er gesagt?
Okay, sehr gut. Dann, aber das wäre wirklich nichts, was wir empfehlen würden momentan, auch für andere Produkte dieser Richtung nicht. Ne? Nee. Also kein Meguiar Ceramic Detailer oder, wobei ist ja nicht mal ein Detailer in dem Fall, wir reden ja wirklich von der Versiegelung.
Genau.
Aber wir holen das gerne nochmal nach. Sollte es so sein, dass Sonax sagt, ja klar.
Kein Problem, dann sagen wir das beim
nächsten Mal. Dann werden wir das gerne
nochmal. Und dann schieben wir den schwarzen Peter auch gerne weiter.
Genau, aber ich würde aus dem Stegreif sagen, nein, bitte nicht tun. Jawohl, das ging schnell.
Ja.
Gucken, was nicht so schnell geht. Ach, das hier, ja genau, da war ich heute Morgen, war ich mir gar nicht sicher, ob wir das, wie es ist. Tick 91, wir haben gar nicht gesagt, der Mior.de
war es, mit der Sonax Keramik Spray Versiegelung, ja.
Korrekt. Genau. Und Tick mit Doppel-K, unterstrich 91, hat uns gefragt, auf der Heckscheibe ist bei Nässe der entfernte Aufkleber noch zu sehen. Poliere notwendig, Fragezeichen, Benzin half nicht.
Nick.
Stimmt, ja, Timo, da steht Nick, weil das doofe Instagram uns leider nicht mehr Platz zur Verfügung stellt. Darum steht da, Benzin half Nick.
Nick. Ja, polieren bitte.
Ja.
Genau, Benzin, ob das jetzt so die richtige Herangehensweise war, kann man drüber diskutieren. Aber wenn Benzin auch schon nicht half, dann muss poliert werden, definitiv. Letztendlich wahrscheinlich einfach auch so, dass wenn der Aufkleber da lange Zeit gesessen hat, hast du natürlich A, die Rückstände von der Klebergeschichte und du hast, wahrscheinlich ist der Aufkleber gar nicht das Problem, sondern der Bereich drumherum. Also vermutlich ist es unter dem Aufkleber voll Düfte, aber der Bereich drumherum ist halt das, was du siehst, weil das über die Zeit einfach Schmutz gesammelt hat, den du über eine normale Reinigung nicht wegkriegst und deswegen musst du polieren, genau. Das geht keinen Weg dran vorbei.
Würde ich auch empfehlen, ja, genau. Da könnte, wenn es gut läuft, sogar eine milde Politur reichen. Das ist was wie die G-Technik G4.
Das ist ja eine Heckscheibe. Da ist ja in der Regel geht auf einer Heckscheibe nicht so viel ab wie auf der Frontscheibe. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, G4 von Hand verarbeitet. Ja. Muss man nicht unbedingt.
Nicht unbedingt.
Also Sonax Glaspolitur, super Politur.
Ja, aber das wäre vielleicht da mutmaßlich zu viel des
Guten. Ein bisschen zu viel des Guten.
Genau. Ja. Das ist aber auch relativ leicht gewesen jetzt. Bleiben wir auf der ersten Seite. Komm, passend zum schönen Wetter, nehmen wir von ManuS-13, der auch noch ein paar andere Fragen eingeschickt hat. Mhm. Eure Methode, um Schnee vom Auto zu entfernen?
Sag ich nicht.
Gut, das, ich wollte gerade schon sagen, wir sollten gesetzeskonform bleiben mit unserer Antwort. Dann kann der Timo lieber nichts dazu sagen. Wahrscheinlich, weil beim Timo mutmaßlich die Antwort lauten könnte, rein
gar nichts.
Genau, er macht gar nichts. Hat jetzt keiner gehört. Wobei man dazu sagen muss, das kommt auch nicht so oft vor bei dir.
Jetzt kommt es gar nicht mehr vor, natürlich, glücklicherweise.
Aber wenn es hier tagsüber
schneit,
schon.
Wenn es hier schneit, dann schon, aber da mache ich dann auch gar nichts. früher kam es natürlich vor, weil Auto vor der Haustür. Was ich gemacht habe, ist die, die California Blade habe ich für die Scheiben benutzt.
Ah, okay.
Wenn es denn drunter nicht gefroren war.
Aha.
Und ich habe, wenn es wirklich 10 cm waren, dann habe ich so die ersten 5 cm, habe ich so ganz langsam so ein bisschen abgehobelt mit der California Blade. Aber in der Regel so, dass halt der Schnee nicht rutscht auf dem Auto. Weil rutschen auf dem Auto, wenn es dreckig darunter ist. Ja. Und dann habe ich mich relativ illegal verhalten. Ich habe mir immer gedacht, ich habe mir gar nichts dabei gedacht.
Ja, stimmt. Es ist natürlich schon so, dass man es klar sagen muss, eigentlich ist das ein Fehlverhalten. Ne?
Das ist korrekt.
Muss man sagen. Bei mir kommt es mal vor. Also ich muss sagen, ich habe die Situation bei mir quasi nie, weil ich hier in der Regel, wenn es gut läuft, unterm Dach stehe, auf dem Waschplatz und zu Hause in der Tiefgarage. Somit ist das bei uns ein sehr, 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 sehr seltener Fall. Wenn es denn doch mal vorkommt, ist meine Strategie tatsächlich, Waterplate finde ich sehr spannend, muss ich sagen, habe ich schon nie gehört, aber finde ich gut. Ich habe mir einen alten Waschhandschuh genommen.
Ja.
Also auch da, ich bin immer so nah wie für mich vertretbar an die Lackschicht ran. Ne? Also wenn da viel Schnee drauf war und habe dann die obere grobe Schicht weggenommen und runtergeschmissen vom Lack und habe dann aber den letzten gefühlten 1-2 Zentimeter habe ich dann doch gelassen, weil ich gesagt habe, nee, Ja. Aber ich habe halt den Handschuh angezogen, A, weil es ein bisschen wärmer ist und B, habe ich mir gedacht, okay, komm, Mikrofaserhandschuh, wenn du doch mal durchbrichst quasi, dann hast du zumindest ein halbwegs gutes Ding an den Fingern. Ist wahrscheinlich auch nur eher so eine Kopfsache, aber
ja.
Ja.
Also ist ja auch ein großer Unterschied, ob du Pulverschnee auf dem Auto hast oder ob das so richtig schön nasser Babschnee ist. Den Pulverschnee, den kriegst du ja praktisch, würde ich erstmal drüber pusten. Mhm. Und dann kannst du relativ bis zum Auto halbwegs eng arbeiten, aber dieser blöde Nassschnee, der schiebt halt einfach alles weg.
Das Problem ist natürlich jetzt im Umkehrschluss, nur wenn dir der Nassschnee, der drauf bleibt, wegrutscht beim Fahren, dann hast du eigentlich den gleichen
Effekt. Die gleiche Situation, ne? Ja. Aber weißt es wenigstens nicht selbst.
Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, so die Barriere im Kopf. Ne? Also ja, es ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, da gibt es jetzt bestimmt ein paar, die sagen, oh, ja, wie kann man nur? Für mich ist immer so das Problem, wenn ich hinter einem Auto herfahre, wo das so ist, und das sieht man ja sehr oft, ich halte dann halt einfach Abstand. Ja, also weißt du, ich sehe das ja jetzt gerade zu diesen Tagen wirklich fast täglich, also jetzt schneit es ja zum Glück nicht mehr, aber wo es so stark geschneit hat, habe ich das jeden Tag gesehen. Und da denke ich mir so, okay, dann halte ich halt 10 Meter Abstand, wenn da was runterfällt, dann fällt es auf die Straße. Das ist, also für mich war das selbstverständlich, aber weil ich halt auch Abstand halte generell und versuche, dass da kein Steinschlag reinknallt, oder der wie die Woche vor mir die Scheibenwischanlage betätigt und meine eingefroren war.
Ganz beliebt.
Ja. Das gute Sonax-Zeug nicht mehr drin, da ich ja so selten die Scheibenwischdinger benutze. Ja, darum sollte man jeder Abstand halten. Aber es ist natürlich trotzdem falsch. Also das muss man ganz klar sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Weil ich finde es natürlich auch unverschämt und das dann auch grenzwertig, nicht nur grenzwertig, sondern Grenze überschritten, wenn LKWs das nicht tun zum Beispiel. Weil da geht es nicht mehr nur um Schnee, da geht es um Eisplatten.
Ja, richtig.
Genau. Und das ist halt schon krass. Also wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und dann löst sich plötzlich so eine 50 cm Eisscholle von einem LKW vor dir und knallt vor dir
auf den Asphalt. Das ist schon ein anderes Kaliber, ja.
Das ist halt schon übel. Bei dem Schnee, ich meine, ich hatte jetzt ja immer nur so 10 Kilometer hier runter geradeaus. Ich war relativ langsam und habe mir gedacht, ja.
Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr diskussionswürdige Sache irgendwo, ne? Weil da gibt es natürlich kein richtig oder falsch. Also es gibt schon
richtig. Doch, es gibt ein richtig.
Klar, ja. Es gibt natürlich ein richtig, was gesetzeskonform wäre, aber man kann natürlich auch gegen argumentieren, auch wenn es gegen dieses Gesetz wäre. Wenn jetzt vor mir ein Auto mit einer dicken Schneewolke drauf vor mir herfährt, wenn es draußen stark schneit, habe ich den gleichen Effekt. Weißt du? Das ist so, also kann man natürlich immer viel gegen argumentieren. Ich habe es halt, wie gesagt, immer versucht, den meisten Schnee so runterzumachen. Hast du ja ganz offensichtlich auch. Ich finde trotzdem, das ist eine vertretbare Sache. Und alles Weitere, was darüber hinausgeht, zu sagen, ist mir alles komplett egal, ist natürlich echt kacke. Also das und Scheiben mache ich eh immer sauber, weil ich will ja was sehen, wo ich hinfahre.
Das ist gut, das geht ja gar nicht. Ne? Also wenn Leute entgegenkommen und die haben ein Guckloch, frage ich mich dann auch, was mit denen nicht ganz richtig ist.
Also das geht halt auch überhaupt nicht und deshalb, also die sind frei, da hast du auch schon mal große Flächen beseitigt. Ja, schwieriges Thema, aber wenn dann, das Blade finde ich cool, also spannende Sache und mein Mikrofaserhandschuh ist dann halt die Alternative eben. Oder halt zur Not ein Tuch, wenn es halt aus dem Auto raus ist, dann übrigens ganz toller Tipp von, habe ich die Woche von jemandem geschickt bekommen. Aber naja, gut, ich will ja keinem auf die Füße treten, der irgendwie vielleicht Bildzeitung aus Überzeugung liest, ich lese es eher zur Belustigung. Aber Bild-Online-Meldung vom ADAC, wichtiger Tipp im Winter, Türschloss und Eisen nicht im Auto liegen lassen.
Wer hätte es gedacht,
ja. Aber dazu braucht man ADAC und die Bild-Zeitung zusammen. Ja. Gemeinsam sind sie stark und müssen diesen Tipp an die Menschheit weitergeben. Verrückt.
Das Witzige daran oder das Schlimme daran, 10% der Leser haben gesagt, stimmt. Genau. Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht.
Ja, macht ja doch Sinn. Ja, ist richtig. Ich habe die Schlagzeile da geschickt.
Weitere 5%, weitere 5% haben sich gedacht, warum?
Genau, verstehe ich nicht.
Hey.
Und der Rest hat sich an den Kopf gegriffen und gesagt, ihr blöd, meine Ei. gut, das war auch mal so nebenbei. Also so viel zum Thema Schnee. Hoffen wir werden jetzt nicht verurteilt. Wenn man direkt deliked. Entfolgt.
Ja, es ist ja nur mein Vorname, glaube ich, habe ich bisher genannt. Und mein Kennzeichen habe ich auch nie verraten.
Richtig, genau.
Bisher.
Wenn jetzt nächste Woche hier die Telefonanrufe sich hoffen und sagen, wie heißt noch Ihr Kollege Timo? Dann wissen wir Bescheid, sagen wir dann.
Der aus Schwesel.
Oder
der immer Cookies Müller. Kauft.
Genau, ja. Nein, also grundsätzlich sollte man natürlich immer auf seine Verkehrsnachbarn achten. Das ist ja vollkommen richtig, aber.
Dafür blinke ich immer. Also immer. Selbst in abknickenden Vorfahrtsstraßen und selbst wenn die direkt aufeinander folgen.
Das weißt du, wo ich nicht blinke? Selten zumindest ist im Kreisverkehr. Außer es kommen wirklich, ich sehe das von der anderen Stelle, Autos kommen, ja. Weil das finde ich zum Kotzen, ja, dass du halt im Kreisverkehr bist und willst quasi rundfahren und willst reinfahren und ja. Der andere kommt und blinkt nicht. Und ich denke so, Alter, hättest du nicht mal blinken können, hättest schon links reinfahren können. Das regt mich auf, darum blinke ich da auch, weil ich das auch nicht will, dass andere Leute das Gleiche von mir denken. Aber ich blinke nicht pauschal.
Okay.
Also wenn hinter mir ein ist, dann sieht er halt, ob ich rausfahre oder nicht. Das ist mir Bums. Also ich blinke
immer. Ja? Immer. Ich habe meine linke Hand ist praktisch immer am Blinkerhebel.
Ja, bei mir auch, weil ich dauernd Fernlicht habe. Das kann ich auch nicht. Kennst du das, Leute, die fährst du mit Fernlicht? Oder du hast jetzt wahrscheinlich
Automatik? Ich habe Automatik. Eine Automatik.
Ja, okay, sowas habe ich ja noch nicht. Aber vorher hattest du das nicht.
Nee, vorher hatte ich das nicht, genau. Und ich fuhr mit Fernlicht und deswegen habe ich auch dann tatsächlich immer die linke Hand ist immer am Hebel.
Genau, also da komme ich auch nicht drauf klar. Weißt du, wie oft wir nachts, wenn wir heimfahren, wenn wir im Dunkeln durch den Wald fahren, da fährt vor uns ein Auto und benutzt kein Fernlicht, obwohl kein Gegenverkehr kommt, da könnte ich ausrasten. Das ist so, bei uns ist so viel wild, da ist jeder Meter Sichtweite ist Gold wert und dann fährt irgend so ein Hansel vor dir und ich denke so, du hast Fernlicht, was ist mit dir los? Bah.
Tja, der kennt das noch aus der Fahrschule, die sagt, im zu hellen Licht bleiben die Viecher stehen.
Ja, ist richtig, aber abblenden kann ich dann immer noch. So sehe ich wenigstens, ob einer ranläuft.
Genau.
Also, naja, gut, so viel zu diesen Themen. Was habe ich denn noch hier Schönes? Ich mache mal hier so eine gekoppelte Frage, dann ist sie nämlich weg.
Die fängt links unten an, geht nach rechts oben. Nee, rechts unten fängt sie an, geht links und dann nach rechts oben drüber.
Der AVS Autoaufbereitung, wenn ich mich nicht ganz irre, dürfte das der liebe Erdhan sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Ich glaube zumindest, dass das ist. Ziemlich sicher. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und er hat eine sehr schöne Frage und auch ein kleines Nebenkommentar. Eine Frage. Wenn ihr ein Fahrzeug annehmt, wie ist euer Ablauf? Protokoll oder ähnliches? Oder macht ihr Bilder? Also er hat mehrere Fragen aufgeteilt, weil Insta eben das Ganze nicht zulässt. Oder macht ihr Bilder? Da ich nebengewerblich arbeite, kann ich von euch Profis noch was lernen. Bedanke mich im Voraus. Tolles Team. Euren Podcast feiere ich sehr.
Ja, super. Nächste Frage. Also das Wichtigste war der letzte Satz.
Genau. Das. Wir feiern das auch sehr. AVS Autoaufbereitung, dass du unseren Podcast feierst. Der Timo möchte die Frage damit dann auch beenden.
Ich möchte sie beenden jetzt. Okay, also du kannst gleich auch noch was sagen zu der zum Hintergrund der Sache. Mhm. Was wir tun ist, wir gehen natürlich einmal mit dem Kunden ums Auto herum, um aber auch einfach festzustellen, was gibt es denn Schlimmeres und was gibt es Wilderes, damit man auch darüber spricht, soll das beseitigt werden, kann das beseitigt werden, muss da jemand anders ran. Was wir nicht tun, ist tatsächlich Fotos machen oder ein Protokoll erstellen, denn
auch da liebe Grüße an einen Kollegen, mit dem wir gute Kontakte haben, der uns das mal irgendwann, nachdem wir es andersrum gemacht haben, einfach nochmal angeraten hat und hat gesagt, denk mal drüber nach, es gibt auch eine zweite Sichtweise, weil ich kann jeden verstehen, der sagt, hey, ich will das alles dokumentieren. Ja. Wenn der Kunde nachher kommt, holt das Auto und sagt so, ey, der Kratzer an der Felge, der war vorher nicht.
Ja.
So, alles vollkommen nachvollziehbar, aber wenn die Nummer so läuft, dass ihr das aufgeschrieben habt und ihr wisst doch, wie die Praxis ist, guckt euch jetzt das Wetter gerade an, was wir jetzt gerade haben. Wenn jetzt, nächste Woche haben wir wohl wieder einen Termin, ne, egal wie, ob das ein Neuwagen in dem Fall, aber da kommt ein Gebrauchter, der zu Recht sagt, ey, ganz ehrlich, die waschen ja die Karre für mich, warum soll ich mir jetzt noch irgendwie die Hände dreckig machen? Also kommt ihr ein völlig versifftes Auto her. Ich wette mit euch, keiner von euch wird den komplett waschen, um dann ein Protokoll im Beisein des Kunden zu erstellen. Das bedeutet, ihr habt eine richtige Siffkarre, zumindest habt ihr ein dreckiges Auto hier stehen und ihr könnt einfach nicht jede Stelle erkennen. So, dann seht ihr halt wegen mir auf dem Kotflügel, da ist mal ein Einkaufswagen hingeblieben, macht ihr euer Dokument, zack, ja, Kratzer Kotflügel. Alles, was ihr nachher dann zusammengestellt habt, lasst ihr euch sinnvollerweise auch vom Kunden bestätigen. Macht ja Sinn, sonst sagt der Kunde, habe ich nie gesehen, habe ich nie unterschrieben. So, und dann wascht ihr die Kiste und seht, ups.
Zack, fünf weitere tiefe Kratzer.
Genau, fünf weitere tiefe Kratzer und nachher gibt ihr das Auto dem Kunden zurück und er sagt so, Moment mal, da in der Tür habt ihr was, hier ist was. Und er sagt, nee, Moment, das war nicht, sagt er, wo ist das Protokoll, zeigen. Oh, steht ja gar nicht mit drauf. So.
Richtig.
Natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, man muss nicht mehr Worst-Case-Szenario sich ausdenken, aber es gibt leider auch solche Kunden, wenn auch zum Glück bei uns nicht bisher, aber wir hören es auch immer wieder von anderen Aufbereitern, dass es da welche gibt, die nachher dann den Preis drücken wollen und es um jeden Preis versuchen. Und da habt ihr halt auf Deutsch die Arschkarte, ne? Weil ihr habt gar keine Handhabe mehr. Ihr habt alles dokumentiert, habt den Kunden unterschreiben lassen. Alles, was nicht draufsteht, ist eigentlich, das war nicht da.
Schaden.
Das war euer Schaden. Das war vorher nicht da. Ja, und und das ist halt so der Grund, warum wir dann gesagt haben, hey, das ist plausibel, das ist ein plausibles Thema und wir lassen es sein, wir machen keinen
Streiten uns dann lieber mit dem Kunden, wer es gewesen ist.
Genau.
aber haben nicht schon zugegeben, dass das eigentlich wir sein müssen.
Genau.
Ich glaube, der Hintergrund ist so ein bisschen, dass Mietstationen machen sowas ja, ne?
Mhm, genau.
Gehen einmal mit dir ums Auto und es gibt so ein Protokoll mit irgendwelchen da Beule reingemacht und hier ja. Kratzer reingemacht. Aber ihr müsst das wahrscheinlich ein bisschen differenzieren, weil die Mietbuden, was da notiert wird, sind Kratzer, die siehst du auch, wenn das Auto durch Schlamm gefahren ist. Ja. Also sind halt die wirklich üblen Schäden. Also so meine Erfahrung. Bei Mietfahrzeugübergaben achten die nicht auf irgendwelche Mikrokratzer oder auf, da ist mal kurz eben
ein bisschen Macken.
Ne? Das sind wirklich die Dinger, die du unter allen Umständen siehst. Wenn aber jetzt ein Auto in die Aufbereitung geht, könnte ich vermuten, dass da ein paar Leute dabei sind, die einfach auch pingeliger sind und die dann halt auch einen leichten Kratzer auf der Felge, der eine Mietstation vollkommen wurscht wäre, nachher bemängeln. Ne?
Und dann wird es halt ein Problem. Natürlich ist man nicht davor geschützt, wenn man kein Protokoll macht. Du hast ja gerade richtig gesagt, Timo, ne? Dass du im schlimmsten Fall streitest du dich mit dem Kunden drüber. Aber aus unserer Sicht, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch wieder bei dem Thema, aber aus unserer Sicht ist es nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, lieber auf diesem Weg, als dass man dem Kunden vielleicht sogar auch, man muss ja manchmal leider auch ins Schlechte in Menschen denken, dass man ihm sogar die Chance hofiert, dass er sagt, hey, guck mal hier, da ist doch die fette Marke drin, komm, die lass ich mir lackieren von denen, weil die haben sie ja nicht notiert. Ja. Es kann solche Leute geben, die gibt es zum Glück nicht standardmäßig, das muss man fairerweise ja sagen, aber es gibt halt auch immer wieder solche Ausnahmen und deshalb sehe ich das auf dem Weg sinnvoller an. Ich glaube, da gibt es viele Aufbereiter, die es komplett anders machen, aber das ist unser Weg zumindest.
Also, ja.
So, AVS, ich hoffe, das war beantwortet und weiter fleißig Podcast hören. Vielen Dank für die netten Worte dazu und gerne auch wieder Fragen stellen. Wir helfen da immer gern weiter.
Genau.
So, warte mal, ich blätter hier mal gerade ein bisschen rum, dass wir hier mal sehen, ob wir hier noch irgendwas so einstreuen können. Oh, ich habe gerade gesehen, dass ich mich mit einer Sache gar nicht weiter befasst habe. Da wollte ich noch ein bisschen recherchieren, habe ich vergessen.
Ach, das weiß ich bestimmt aus dem FF.
Das halte ich für ein Gerücht. Aber gut, wir machen jetzt nochmal hier Manu S13 mit einer Doppelfrage. Die können wir nämlich sehr, sehr schnell beantworten.
Sehr schnell.
Wir können sogar drei Fragen von ihm mit Nein beantworten.
Manu.
Also er hat einmal gefragt, Infos bezüglich einer Rupus LHR 75 Mark II.
Ja.
Nein.
Nee.
Kommt eine Rupus LHR 15 beziehungsweise 21 Mark IV?
Nee,
also wissen wir nicht.
Ja, richtig, genau.
Und ist eine AP24 Shop-App geplant? Nein, derzeit nicht.
Wobei ich das auch schon mal angemerkt habe.
Hast du das auch schon mal angemerkt? Dass, wir brauchen da mal Leute, die da wirklich Ahnung von haben, weil unsere Shop-Entwickler eben Shops machen und keine Apps. Dementsprechend, aber wir sind ja gerade an neuen Shop dran.
Also wer sich jetzt berufen fühlt, uns umsonst eine mega geile App zu basteln.
Umsonst wohlgemerkt.
Umsonst, ja. Ne? Ja.
Also wir nennen
dann vielleicht den Namen mal im Podcast.
Einmal. Genau. Dieser Podcast ist zwar nicht gesponsert, aber wir nennen trotzdem mal einen Namen. Du hast das ja schon mal angemerkt. Ich persönlich bin da skeptisch, weil also alle Apps, die ich von Shops kenne, und ich bin ja im Schuhbereich viel unterwegs, die sind alle Grütze irgendwie. Natürlich kann man auch was besser machen, aber ich denke mir jetzt mal, ey, nee, da surfe ich lieber auf die Website von denen, bevor ich mir diese blöde App hier reinziehe, weil die immer scheiße sind irgendwie. Das ist alles unübersichtlich und ja, weiß ich nicht. Ja. So eine Begleit-App fände ich cool. Weißt du, wenn es nicht ums Shopping geht, sondern sagen einfach eine Support-App.
Mhm.
Aber das machen auch andere. Tion hat jetzt eine App, glaube ich. Habe ich irgendwas gesehen, die irgendwie mit Tipps und Tricks rund um die Autopflege natürlich ganz uneigennützig machen.
Klar.
Es ist ja aber okay, wäre auch bei uns so. Ich würde natürlich nicht sagen, hey, kauf Tion, wenn ich über ein Coating rede oder so. Dann würde ich auch Capro und Co. empfehlen. Ja.
Aber das wäre natürlich wiederum viel Arbeit für uns, weil da musst du ja Inhalte erstellen.
Inhalte ist auch im neuen Shop dann erstmal das Thema, ne, weil wir ja doch unseren Blog wieder aufleben lassen wollen und den ein bisschen aufhübschen. Mhm. Das ist so der Plan. Und da wird es eh schon viel Arbeit für uns geben. Dementsprechend, ob wir uns das noch mit einer App ans Bein binden wollen, mal gucken. Also derzeit nicht geplant, aber wir haben es zumindest schon mal im Kopf. Und der Timo hat es selbst angeregt. Zu den Rupes-Produkten, zu diesen beiden, können wir echt nichts sagen. Wir haben ein paar Gerüchte gehört, dass es zu einer iPad irgendwas in der Pipeline sei. Okay. Aber um ehrlich zu sein, die Gerüchte habe ich über fünf Ecken gehört. Und der Wahrheitsgehalt ist dann mit jeder Ecke geringer. Auf der anderen Seite muss man auch kein Prophet sein, dass Rupus jetzt nicht dann in Italien sitzt und sagt, hey, wir sind immer noch die geilsten mit unserer Minimaschine, seitdem es die Flex gibt. Da muss man kein Prophet für sein. Also
das stimmt
nämlich
nicht mehr.
Ja, genau.
Ja. Und damit, die LRF 75 wäre ich auch dafür, ehrlich gesagt. Die existiert seit 6 Jahren, 7 Jahren. Da können sie mal was machen. Ob das bei einer 15er, 21er, da war ja das Upgrade von 2 auf 3 war ja praktisch schon
Schon nur
homöopathisch.
Ja.
Ob es da Sinn macht, vielleicht muss man da einfach irgendwann mal eine ganz neue Maschine machen. Mhm. Aber bei der 75er könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch was geht.
Bei der iPad auch. Also das wäre...
Da sowieso.
Also bei der iPad sehe ich persönlich das größte Potenzial, weil sie da einfach massiv Boden verlieren. Also ich glaube, im normalen Sektor mit 75er, spezifisch aber auch 15er Maschine, wenn man so im Netz rumguckt, und ich gucke ja viel im Netz rum und so Social Media, gerade in den USA oder sowas, da sind die Rubus-Maschinen immer so stark und es sind ja auch gute Geräte, so ist ja nicht. Von daher weiß ich gar nicht, ob da so eine Riesennotwendigkeit besteht. Aber bei der iPad ist es halt so, dass mittlerweile gefühlt fast jeder zumindest in Erwägung zieht, auch mal eine Flex PXE sich anzuschaffen, ergänzend, wenn man sich leisten kann und will. Im Gewerblichen gibt es da ein paar. Privatbereich ist natürlich heftig, keine Frage. Da können wir aber gerade die zweite oder die nächste Frage nochmal von Manu ist beantworten. Rubus Hybrid oder Flex PXE und wieso?
Ja.
Haben wir eigentlich da schon die Einleitung?
Praktisch eine Beratung. Beratung. Vielleicht, also ich antworte mal mit meiner persönlichen Einstellung. Mhm. Ich habe die Flex PXE zu Hause und nicht die Hybrid. Und das liegt nicht nur am Preis.
Ja.
Weil erstmal ist sie ein bisschen günstiger.
Ja, ein bisschen günstiger natürlich, klar.
Aber nein, es liegt vor allen Dingen daran, dass du mit der Flex PXE mehr Bums hast. Aber wirklich spürbar mehr Bums hast. Die Hybrid ist sicherlich immer noch eine klasse Maschine. Vielleicht auch in puncto Miniaturformat noch ein bisschen im Vorteil, gerade wenn du vielleicht die Long Neck nimmst, mit der du doch nochmal ein bisschen tiefer in Schachte reinkommst.
Vielseitigkeit
finde ich. Welche Verlüftungseinsätze und so weiter. Da sicherlich die Hybrid ein bisschen im Vorteil. Aber es ist ganz klar so, dass die Flex PXE mehr Dampf hat. Mhm. Also du hast mehr Kraft drauf. Du kannst die Flex PXE, und das habe ich gemacht, ich habe meine 75er Rubus tatsächlich verkauft, weil ich mit der Flex PXE und dem 75er Teller die LAR 75 komplett ersetze. Und das in aller Regel hervorragend funktioniert. Mhm. Und auch von der Kraft her ausreichend ist.
Ja, wir hatten uns zumindest häufig, auch in der Szene.
Das ist auch hier bei uns in der Fahrzeugaufbereitung. Wenn ich kleine Stellen habe, ich nehme nur noch die PXE, weil das so geil ist mit dem mit der Akkugeschichte und mit dem nächstes Argument für die Flex PXE, Wechselsystem. Ja. Sensationell. Da habe ich mich, also lange bevor es die Flex PXE gab, habe ich mich bei der Urubis immer geärgert, diesen blöden Schlüssel da anzusetzen, irgendwie da reinzufummeln. Dann musst du die eine Seite festhalten, die andere Seite festhalten.
Stimmt,
ja. Das hat mich immer tot genervt.
Verständlich. Ja,
also wenn sie da ein Update bringen bei Rubis, dann müssen sie auch irgendeine Art von Schnellwechselsystem bringen, weil das ist der riesengroße Vorteil von der Flex. Es gibt einen Nachteil bei der Flex, das habe ich auch schon mal weiter kommuniziert, vielleicht gibt es dann da irgendwann auch mal was anderes. Ich finde, dass die Stufe zwischen 3 und 4 zu krass ist.
Ah, keine feinen Abstufungen.
Genau, du hast ja keine... Nicht wie bei der Flex, wie bei der Rubus ein stufenloses Gasgebesystem, sondern du hast vier feste, digital wählbare Stufen. Und der Schritt zwischen 3 und 4 ist zu groß. 1 und 2 brauchst du in der Regel nicht. 3 ist okay, aber für manche Sachen zu schwach. Und 4 für manche Sachen allerdings wieder zu schnell. Also ein 3,5 hätte ich mir noch gewünscht.
Ich hätte mir einen Drehregler gewünscht. Das ist ja meine maßgebliche Kritik seit Anfang, wo ich gesagt habe, ey, das ist halt für mich immer noch das Sinnbild eines China-Böllers.
Ja.
Das ist so, jede Billo-Polymaschine hat früher und viele auch noch heute haben diese blöden Digitalregler gehabt und das hat sich so eingebrannt. Jede Maschine, die ich damit gesehen habe, war irgendwie scheiße. Also vielleicht gibt es mittlerweile auch ein paar, welche, die besser sind, will ich jetzt nicht sagen. Aber damals war es echt so, jede mit einem digitalen Regler war echt Müll. Ja, und da habe ich gedacht, ey, wo ich das Ding gesehen habe, dachte ich so, okay, jetzt hat Flex geschissen. Jetzt sind sie durch bei mir. Zum Glück ist der Rest hervorragend. Ne? Und man kann ja auch gut damit arbeiten, ist ja keine Frage. Aber echt so ein richtig schöner Drehzahlregler mit von 1 bis 8 oder 6 oder was auch immer, das wäre ein Träumchen.
Das stimmt.
Ja, und ist auch in der Ergonomie zur Anwendung einfach nochmal wesentlich besser, weil diese blöden Tasten da oben und vor allem, dass die halt auf Stufe 4 auf Stufe 3 dann zurückspringt, aus Sicherheitsgründen, wie Flex sagt.
Genau.
Welche Sicherheitsgründe es auch sein
mögen. Also wenn man sie ausgemacht hat zwischendurch.
Genau.
Ja, ausgemacht, wieder angemacht, geht sie maximal auf Stufe 3 hoch oder sie bleibt auf 1 oder 2, wenn du vorher auf 1 oder 2 warst. Du kannst aber nicht direkt wieder in die 4 gehen. Genau, das sind so ein paar Punkte, die man da kritisieren kann. Vielleicht besinnen sie sich ja irgendwann und kriegen das Design technisch hin, da ein Potentiometer reinzubauen.
Oder einfach noch eine Stufe 5. Dann können sie 4 ein bisschen abschwächen.
Einfach noch eine LED mehr rein.
Du kannst auch einfach 20 Stufen machen.
Genau.
Dann hast du praktisch ein analoges System mit 20 Stufen.
Genau. Ja, damit denke ich beantwortet. Ne?
Ja. Will ich nochmal nachfragen.
Komm, wir machen was Lockeres zwischendrin.
Ja, was
noch? Da Flex hätte gerne gewusst, eure liebste Autoputz-Szene in Filmen. Meine wäre in Pulp Fiction.
Wo wir erstmal gucken mussten, welche Autoputz-Szene er denn in Pulp Fiction meinte. Und das ist natürlich nicht wirklich eine Autoputz-Szene in dem Sinne. Ja, so eine Innenraumreinigung.
Ist ja eine Putz-Szene.
Ja, okay. Aber Autoputz-Szene ist jetzt für mich immer irgendwie Carwash draußen und so.
Ah, okay.
Es ist natürlich eine Innenraumreinigung, eine Hardcore-Innenraumreinigung.
Tatortreiniger.
Warum fährst du halt auch über den Hügel, ja? Ja,
genau. Tatortreiniger wäre hier das Richtige gewesen, glaube ich.
Sensationell. Damit hast du wahrscheinlich, also eigentlich hättest du damit auch meine Szene schon vorweggenommen. Aber du hast auch schon eine gewählt gehabt, glaube ich.
Tatsächlich so, es gibt nicht so viele. Zumindest, also ich habe ja versucht zu recherchieren und über Google und auch YouTube und Co. mal versucht, alle möglichen Suchkombinationen, auch auf Englisch wohlgemerkt, mit, was ich, Carwash, Movie Scene, keine Ahnung was. Ja. Es kommt immer das Gleiche. Ja, natürlich primär auch die Tarantino-Nummer, ne? Mit Pulp Fiction, was ja wirklich legendär ist. Also ich habe es auch vergessen, muss ich zugeben, ne? Wo ich danach geguckt habe, dachte, ach die Scheiße. Ja, genau. Wer es nicht kennt, ne? Guckt mal nach Pulp Fiction und Carwash-Scene oder irgendwie sowas, habe ich es gefunden. Ja, muss man einen stabilen Magen haben im Film.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich nicht so viele. Ich habe jetzt gedacht, naja, komm, Fast and the Furious muss es was geben oder Gone in 60 Seconds irgendwie. Also entweder habe ich nicht gefunden oder es gibt wirklich keine.
Nein, die waschen ihre Autos nie.
Kann sein. Ja. Wo ich tatsächlich was gefunden habe und wobei ich sagen muss, ich habe den Film nicht gesehen, weil ich ihn einfach vom Humor her zu schlecht finde, wie man auch in diesem Ausschnitt direkt sehen konnte bei YouTube. Aber die Szene ist natürlich prädestiniert für die Autopflege. Bad Teacher mit Cameron Diaz.
Guck.
Ja.
Hat sie ein T-Shirt an?
Ja, so ein Holzfäller-T-Shirt. Mhm. Ja, und Rest relativ wenig, sagen wir einfach mal, ne, was sie durchaus steht. Und die wäscht dann halt ein Auto, wo man aber sich direkt denkt, ein Glück ist es nicht meins. Ja, weil sie natürlich auch irgendwie, glaube ich, mit ihren High Heels draufspringt irgendwie.
Wie sie es immer machen.
Ne, ganz genau so. Also Top-Szene, so stelle ich mir echt einen sexy Carwash vor, nicht wie auf den hiesigen Treffen, die man so früher kannte, wo man dachte so, warum steht jetzt eigentlich gerade alle da und guckt zu? Das ist irgendwie weder ästhetisch noch besonders gut choreografiert. Naja, ist halt in dem Fall ein Film, ist nicht ganz die Realität unbedingt, aber nichtsdestotrotz, das wäre so meine Szene, neben der, die ich natürlich weiß, auftragen, polieren.
Ja, das ist ein Klassiker, ne? Aber sowas kann man in dem Moment dann auch nicht nennen.
Nee.
Weil das wäre auch zu einfallslos.
Und ist ja auch nicht waschen in dem Fall.
Ne, es ist polieren, sozusagen. Ja. Wachsen, polieren.
Aber man weiß es nicht, was er gemacht hat. Hast du noch eine gefunden?
Ja, natürlich.
Echt?
Ja, sicher.
Gut, ich meine, du bist jetzt Cineast hier, aber ja.
Ja, und habe mich dann auch entsprechend daran erinnert. Habe ich nämlich im Kino gesehen. Wild Things. Thriller, Erotik-Thriller mit Matt Dillon als männlichem Hauptdarsteller und Neve Campbell aus Scream und Denise Richards aus Starship Troopers als zweite Dame im Spiel.
Ist da, ganz kurze Unterbrechung, ist da das entweder ein Trailer oder ein Coverfoto, irgendwas mit einem Pool?
Ja.
Ah, dann weiß ich, welches.
Neve Campbell guckt mit nassen Haaren aus dem Pool.
Ja, alles klar.
Genau. Die Carwash-Szene ist noch ohne Neve Campbell. Ich glaube, das ist relativ weit vorne im Film. Da spielt noch irgendeine mir nicht näher bekannte Dame mit. Und die beiden Damen, also Denise Richards und diese Unbekannte, ich habe den Namen jetzt nicht noch zusätzlich nachgeguckt, waschen Matt Dillons, ich glaube, es ist ein Jeep Wrangler.
Ah, krass, okay.
Und das ist so ganz klassisch. Also Hot Pants, Jeans, Hot Pants.
Okay,
also und hier wie T-Shirt, mit ich glaube sogar mit Knoten unten drin, wie man das so
kennt. Ja, genau, so bei Cameron Diaz auch.
Und dann geht es dem Jeep an den Kragen. Da wird schon so ein bisschen Stimmung aufgebaut für das, was einen den Zuschauer beim Rest des Films erwartet.
Mhm. Das glaube ich ganz gut.
Viel Erotik und viel Thrill.
Ja, stimmt. Ich wusste gar nicht, was Matt Dillon oder Matt Damon?
Dillon.
Dillon, okay. Mhm.
Genau.
Muss ich gar nicht.
Fand ich also damals im Kino fand ich den ziemlich sexy und ziemlich spannend.
Der war echt gut, fand ich.
Ich habe seitdem nicht mehr gesehen, aber ja.
Aber du hast ihn gefunden jetzt über die Recherche.
Ja.
Gibt es noch mehr?
Muss ich mal wieder gucken.
Gibt es noch mehr?
Nee, mehr habe ich nicht gesucht.
Echt? Achso, okay.
Fand ich dann schon eine Top-Wahl.
Okay,
ja.
Macht Sinn. Also ich habe eigentlich auch erwartet, dass so hier, da gibt es aber nur einen Werbeclip drüber, darum habe ich es nicht angeführt. Das ist ja so der jung und ältere Männertraum gefühlt, zumindest damals gewesen. Heute, finde ich, hat es ein bisschen viel beim Chirurgen gelegen. Jessica Simpson, die hat, glaube ich, bei Dukes of Hazzard mitgespielt.
Ja.
Und ich habe gedacht, da muss es eigentlich, das ist ja prädestiniert dafür, ne? Die Simpsons und in so einem Film, der eher auch Low-Level-Niveau hat, da gehört sowas rein. Nee, es gibt aber einen Werbetrailer, wo sie den, wie heißt der, General Lee heißt die Kiste, glaube ich, ne? Ja. Hast du keinen früher Dukes of Hazzard geguckt, Timo?
Nee.
Alter. Echt nicht? Oh, aber du weißt, was es ist.
Ja, so vom Namen her kenne ich es, aber ich weiß nicht, was da
der passiert. Der Film kennst du aber auch nicht, oder?
Gibt es da einen deutschen Namen für?
Ein Duke kommt selten allein.
Ach so, das ist das.
Aber ich glaube, er lief unter Dukes of Hazzard.
Ja, okay, das ist ja, das ist die Zeit, in der ich mich amerikanischen Komödien verweigert habe.
Ah, okay. Ja. Also das fand ich großartig. Das war früher so als Kind und Heranwachsender war Dukes of Hazzard war früher für mich Standard. Und der General Lee, ich glaube, darum bin ich auch so amerikanische Autos geprägt worden, weil Colt für alle Fälle musste ich ja gucken früher.
Den habe ich natürlich auch gefressen.
Ja. Das war aber, glaube ich, zeitgleich.
Also Colt für alle Fälle war aber 85 oder so.
Das ja, das Dukes alt. Ist auch alt. Das, okay. Wenn du das heute siehst, dann denkst du, das kannst du nicht mehr angucken.
Und da hat Jessica Simpson schon mitgespielt. Nee.
Aber das gibt ein Remake als Film.
Ah, jetzt wird's, jetzt wird ein Shoot raus.
Genau, aber von der Story her alles gleich, also gleiche Thematik, ne? Und da habe ich gedacht, da muss es doch was geben, ne? Aber es gibt was, aber das ist ein Werbetrailer für irgendwas und dann wäscht sie halt diese Karre, glaube ich. Und also somit keine Movie-Scene. Aber trotzdem ganz nett anzusehen.
Guck mal, ich habe sogar eine Lücke in meinem filmhistorischen
Wissen. Ja, das kommt immer wieder mal vor. Ja, so viel dazu. Also, wenn ihr noch andere Autoput-Szenen habt, gerne her damit. Es reicht leider nicht, um einen Podcast mitzufüllen, glaube ich. Wir haben schon kurz überlegt, so ein Autothema.
Ja, da müssen wir mal irgendwie anders aufziehen, vielleicht noch andere Autothemen mit reinnehmen.
Genau.
Subthemen.
So ist es.
Gehen wir hin?
Wo gehen wir hin?
Also gehen wir ja alle schon.
Aber wo wir gerade beim Waschen sind, komm, da hauen wir die gerade mal raus. Joker Harley Quinn, 47.
Wo ist denn das? Dritte Seite, oder?
Mhm. Ja, spring ein bisschen hin und her.
Ja, ich merke schon. Aber kannst du mal vorlesen. Bis dahin habe ich vielleicht auch umgeblättert.
Genau, ist nicht so schwer, sind nur 4 Seiten. Ja. Ist die Zwei-Eimer-Methode nicht längst out?
Was ist das für eine Frage?
Genau, ja, habe ich auch gedacht, hä? Nee.
Doch, wenn man mit 3 oder 4 arbeitet.
Genau, dann diese out. Stimmt. Nee, also ich finde, das kann man aber auch schon seriös beantworten, weil, also erstmal Gegenfrage würde ich stellen, warum soll die out sein? Es macht ja nicht jeder eine Norrins-Wäsche.
Also, das könnte man, vielleicht war das der Ausgangs,
mutmaßlich,
die Ausgangsidee.
Weil sonst, ne, also wenn das die Ausgangsidee war, ist es zumindest plausibel die Frage. Ja. Wenn es darauf bezogen ist, man braucht ja nur einen Eimer, dann ist es ein Fail.
Dann ist es ein Fail.
Ja.
Nächste Frage.
Song.
Nee, also es ist nicht out natürlich. Also ich mach's.
Ich meistens, ja, also im Wechsel zwischen Norrins und je nach Zeit und Lust.
Ich mach kein Norrins mehr und hab's dann eine Zeit lang gemacht, mach's aber jetzt nicht mehr. Weil jetzt kann ich auch wieder.
Ja, richtig, du kannst
es auch nutzen.
Genau. Nee, also wenn es da auf die Norrins-Geschichte bezogen war, ist Norrins eine super Alternative. Haben wir auch einen extra Podcast dazu gemacht. Gerne mal danach suchen. Wenn es auf die Methode generell bezogen ist, ist es natürlich nicht richtig. Ne? Also das kann nie out werden, weil das ist das Essentiellste in der Handwäsche. Wenn wir jetzt mal nicht über Norrins reden, sondern über eine echte Handwäsche mit Shampoo, Waschhandschuh, Schwamm, was auch immer, ist das Essentiellste, einen zweiten Eimer zu haben.
Korrekt.
Und das merkt man allerspätestens dann, wenn man den zweiten Eimer und den ersten Eimer oder auch umgedreht, erst den ersten und den zweiten, Achtung, nach der Wäsche auskippt, vorsichtig und guckt, was da an Sediment rauskommt in Ausspüleimer, in dem Fall der zweite zum Beispiel, und im Shampoo-Eimer. Im Shampoo-Eimer ist im besten Fall fast nichts.
Ja.
Und je nach Dreckzustand des Autos und dem Ausspüleimer ein schwarzer Bach,
der reichlich
kommt. Ja. Und das ist dann spätestens der Moment, wo ich sage, okay, der zweite Eimer zum Ausspülen lohnt sich zu 100%. Was da jetzt nachher für eine Schmutzfalle, wie man heute ja scheinbar sagt, reinkommt, bleibt euch überlassen. Wir schwören weiter auf Gridguard in der Kombination mit dem Schrägsieb, mit dem Washboard, einfach aus Ergonomiegründen. Gibt aber noch andere gute Alternativen mittlerweile, wie dem auch sei. Aber die zwei Eimerwäsche, darum geht ja die Frage. Also für mich ist der zweite Eimer bei dieser Waschmethode unersetzlich. Also
absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass die ganze Geschichte ein bisschen zurückgedrängt wurde durch das prominentere Norrins in Deutschland auch. Das glaube ich schon. Aber ich würde mich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es mehr Norrinser gibt als zwei Eimerwäscher.
Ja, das denke ich auch.
Glaube ich nicht.
Genau. Zumindest nicht in Deutschland. In Amerika mag das vielleicht schon ein anderer Trend sein. Aber man sieht ja auch an den immer wieder neu rauskommenden Autoshampoos, die nicht rauskommen, weil keiner mit der Hand wäscht.
Richtig.
Klingt komisch, ist aber so. So, okay, damit auch diese Frage erledigt.
Auf der ersten Seite haben wir übrigens noch welche über
ausgelassen. Ja, ja, wir haben noch einiges übrigens. Nehmen wir mal hier Mrtn, ich muss ja so vorlesen, wie es geschrieben ist. Mrtn-frnk. Wer die vielen Buchstaben ersetzt, bekommt vermutlich, nicht nur vermutlich, bekommt den Namen.
Ich kaufe ein A und ein I.
Genau. Der Mrtn Frink. Martin, wir kennen uns ja, von daher, du nimmst mir das ja nicht krumm. Schreibt Gude, ja, schon mal alles richtig gemacht, indem er uns
Moin.
Mit Hessisch, Hessisch Gude anredet, obwohl er gar nicht aus Hessen kommt, das kann ich bestätigen. Fragt, mit was Klavierlack im Außenbereich reinigen, / pflegen, zum Beispiel nach der Wäsche.
Lieben Gruß, Wink.
Achso, ja, hast du das 1:1 übersetzt, LG und winkt eine Hand.
Ja, so ist es. Eigentlich relativ einfach.
Kannst du ja was dazu sagen, weil du hast Klavierlack an deinem Auto
mittlerweile draußen, ne? Alles, was der Rest auch bekommt, bekommt der Klavierlack. Also ich mache genau das gleiche mit dem Klavierlack wie mit dem Rest. Das heißt, also klar, waschen ganz normal, bekommt die Trockenhilfe ab im Nachgang. Ob es jetzt in meinem Fall gerne mal das Jay Leno's Evaporate ist oder ob es eine wachshaltige Trockenhilfe wäre bei einem gewachsten Lack. Es bekommt das gleiche Wachs ab, bekommt das gleiche Coating ab. Also es wird einfach komplett identisch behandelt wie der Rest vom Lack, weil es ist ja nichts anderes.
Genau, ich wollte gerade sagen, das Wort Lack da drin kann man ja wörtlich nehmen.
Es ist halt nur mehrfach, also idealerweise, wenn es gut gemacht ist, ist es mehrfach geschliffen und poliert, sodass du halt diese extrem glatte und ja, ebene Oberfläche hast, die dann halt den Uni-Schwarzlack darunter extrem gut spiegelt. Aber ansonsten ist es ja identisch mit dem, was ich ansonsten vorfinde auf dem Auto.
Genau, wenn die Frage darauf bezogen war, wie man es am besten präventiv pflegt, um Kratzer zu vermeiden, ja, da gibt es noch eine Lösung, im Autohaus stehen lassen. Genau. Und selbst da bringt es nichts, weil die wischen mit irgendwas drüber. Nee, es gibt keinen Schutz und jede Wäsche wird das deutlich schneller malträtieren, allein schon aufgrund der Solid Black Uni-Schwarz-Geschichte eben, wo man alles drauf sieht. Also jeder, der Uni Schwarz Klavierlack am Auto hat, der kann damit rechnen, dass er das, wenn man dann hinterher sein sollte, mehrmals im Jahr aufhübschen
definitiv
müsste.
Genau. Beifahrern die Hände abhacken, die dran fassen, zum Tür zumachen natürlich. Genau.
Das ist,
nicht an Lack packen. Das machen sie nur zweimal und dann nicht mehr.
Weil ohne Arme,
ohne kein Arme Anpacken. Kein Anpacken.
Genau.
So.
Ja, nee, aber ansonsten einfach drüber versiegeln, wachsen, was euch immer da von was euch mehr beliebt, also gar kein Problem. Kann man ohne Probleme machen. Komm, wir machen gerade nochmal mit dem gleichen Fragesteller weiter, dann muss ich nachher nicht nochmal den Namen so kryptisch vorlesen. Den hast du nicht, den habe ich per Hand noch. Der wurde nachgereicht, nachdem alle Fragen abgeschlossen waren. Eigentlich zu spät, lieber Martin, lieber Mrtn, eigentlich zu spät, aber wir wollen nicht so sein. Und zwar fragte er, kommen die anderen Lilybrush-Produkte noch ins Sortiment? Anderen heißt, Lilybrush hat jetzt eine extra schmale für Ritzenspalten auf den Markt gebracht und eine Lilybrush Pro in Form von einfach größer. Also, dass du halt mehr Meter machen kannst, gerade wenn du halt viel als Aufbereiter vielleicht damit arbeitest. Das ist der Hintergrund. Um ehrlich zu sein, ja, komm, wenn die nicht so komisch wären. Also, die haben die seit Ende letzten Jahres, kann man die in Amerika kaufen. Aber sie machen noch kein weltweites Shipping. Also entweder haben sie zu wenig oder es gibt andere Gründe. Ich habe heute irgendwas gesehen, dass in Bulgarien irgendwie ein Shop das wohl hat oder zumindest zum Testen hatte, da war ich mir nicht sicher. Die sind so ein bisschen lazy, was die Kommunikation betrifft. Also da kommt von selbst nichts. Ne? Wenn du dann sagst, ja, kann ich es bestellen, kommt dann, nee, sorry, dauert noch ein bisschen. Okay. Aber es kommt nicht von selbst, hey, du kannst das bestellen.
Ah, okay.
Und deshalb, wenn du da selbst jetzt hier Winterlethargie hast und nicht hinterher bist, dann kann es halt sein, dass das, also wie dem auch sei, ich hoffe, das kommt.
Angefragt hast du schon.
Ja, ja, ist angefragt. Keine Ahnung, also bei dieser schmalen Bürste kann ich mir noch nicht so 100% den Nutzwert vorstellen, weil die Bewegung, die du ja brauchst mit einer Lilybrush in einem, sagen wir mal, in einem Bereich zwischen Sitz und Mittelkonsole, Schaltkonsole, wie auch immer, stelle ich mir gerade schwer vor, damit da einen Vorteil zu erzielen. Also
ja, doch schon zwischen also Sitzbereich zur Mittelkonsole hin.
Ja, ja.
Das glaube ich schon, dass da.
Aber da könnte doch gar nicht diese typische Lilybrush-Bewegung machen.
Ja, das ist so die Frage, ob das geht. Wie sieht das Ding aus?
Das ist lang, also hat einen ziemlich langen, schmalen Griff. Also ihr könnt jetzt gerade sehen, wie ich es dem Timo zeige. Also ich würde mal sagen, so die Länge hat es bestimmt. Ja. Hat aber nur auf dem vorderen Teil.
Die berühmten 30 Zentimeter.
Die Wohnung 30 Zentimeter. Genau, hier vorne hat es dann ungefähr, also ich habe die Abmessung habe ich nicht im Kopf, aber das sah auf dem Bild schon ziemlich groß aus. So groß. Ne, ich habe hier mein stumm geschaltetes Mobilfunkgerät, ja hier.
Warte. Also hast du schon einen ziemlichen Kamm da vorne dran.
So sieht es aus zumindest. Wenn man das jetzt gleich perspektivisch sieht, werden wir gleich wissen, ob das wirklich so ist. Warte mal, ich mache das mal ganz schnell auf.
Weil dann kann es schon sein, dass es funktioniert. Dass du mit dem Stiel, wenn du den weit genug rausreichend bekommst, dass du schon so ein bisschen auch diese Bewegung vollziehen kannst.
Also, ob das, ihr könnt es gerade sehen wahrscheinlich, ich was ich mit Timo zeige.
Mhm. Ah ja.
Also okay. Schon ziemlich lang. Wenn das nebendran ist, glaube ich, die Pro-Version, die man sieht. Ja. Das ist nicht die klassische. Mhm. Das heißt, die Pro ist auch schon größer. Also siehst du, wie lang dieser Stiel ist. Also das Ding hat schon, hat schon Meter. Also ja doch, das ist das Pro-Toolkit. Genau, ja. Also dementsprechend, ich würde mal sagen, das Pro Lilybrush-Teil ist bestimmt doppelt so groß wie...
Ja, zumindest die Hälfte nochmal drauf, ja.
Und dann obendran kommt nochmal so eine gefühlte Lilybrush normal obendran. Also das ist schon lang.
Ja, aber könnte gehen.
Könnte gehen.
Wir brauchen aber eins zum Probieren.
Ja, das war denen ein bisschen schwierig, ne, weil da kann ich mir kein Muster schicken lassen. Also ich könnte jetzt sagen, okay, nächste Bestellung, schick mal eins mit. Dann ist es gut und dann muss ich aber wieder warten, bis ich eine neue Bestellung habe, sonst rechnet sich nicht.
Ja, das dauert
ein bisschen doof, darum wahrscheinlich ordern wir es blind. Also die große macht jetzt zu 100% Sinn.
Ja, ja. Ja,
und diese Kravis, das gibt es glaube ich eh nur als Kit, von daher hat sich die Frage eh übrig, dann muss ich eh beide nehmen.
Ach so. Mit große war dann auch die da gemeint, die im Set ist. Okay.
Genau. Okay, Frage denke ich beantwortet, also früher oder später wird die hoffentlich kommen. Gott, oh Gott, sind es viele Blätter.
Ja.
Komm, wir mal gerade Seite 1 fertig, dann können wir nämlich die Seite 1 abschließen. Das ist doch mal ein Wort.
Die letzte Frage, ich stelle sie, du beantwortest sie. Der, also Schönpunkt poliert, fragt, wie groß ist euer Lager circa in Quadratmeter? Wann müsstet ihr aufstocken, bevor alles belegt wäre?
Jetzt. Genau, unisono jetzt. Also wie viel Quadratmeter insgesamt wir haben, kann ich dir, um ehrlich zu sein, gar nicht sagen, weil wir mittlerweile auch externe Lager angemietet haben. Weil wir einfach hier, ne, genau das, was hier steht, wann müsstet ihr aufstocken? Der Punkt ist bereits erreicht, aber wir können nicht aufstocken. Das heißt, wir können entweder nur neu bauen oder neu kaufen. Und das ist natürlich eine gut überlegte Sache, die man, wo man überlegen muss, ob man es macht. Es ist tatsächlich so, dass unser alter Standort in Starnfischbach mittlerweile wieder, nachdem er damals beim Umzug komplett leergeräumt war, was unser Lager ja für viele Jahre war, mittlerweile eigentlich wieder komplett voll ist. Also nicht nur eigentlich, der ist voll. Ja, heute ist der Gridguard endlich gekommen. Da geht auch wieder ein großer Teil dahin, weil wir das halt natürlich auf lange Sicht immer planen. Das Ding ist eigentlich wieder voll. Externes Lager ist auch prall gefüllt und wir haben noch unsere Produktion für Microfiber Madness. Haben wir auch noch ein Lager. Ein sehr großes mittlerweile für viele Rollen. Also es ist sehr viel. Wie gesagt, Quadratmeter kann ich nicht sagen, aber wir sind rappelvoll.
Absolut.
Es gibt ja eine schöne Anekdote zum Bau, habe ich bestimmt schon mal erzählt. Und da habe ich noch ein Foto. In dieser Situation habe ich ein Foto gemacht, wo ich das gesagt habe. Und zwar war unser Bau fertig. Wir konnten einziehen und haben oben in unserem Lager drei, du kennst ja logischerweise, Timo, drei von den blauen Regalen hingestellt. Also eins, was vorne am Rolltor steht, dann ein Zwischengang und dann ein Doppelregal.
Okay.
Ich glaube, mehr waren es wirklich nicht. Diese drei standen und haben ausgereicht, um unser gesamtes Sortiment, zumindest das Kommissioniersortiment und so weiter, hinzustellen. Und ich bin oben auf unserer, wir haben ein Doppellager, also wir haben eine Mittelempore quasi, wo man eine Treppe hochgeht und dann ist nochmal ein Lager. Und habe von oben da runter geguckt und habe ein Foto von diesem leeren Riesenlager gemacht und habe noch gesagt, geil, endlich haben wir Platz. Ja, das Foto kann man heute machen und sieht quasi vor Lager keinen Boden mehr, weil wir wirklich rappelvoll sind. Also und das innerhalb von, was haben wir jetzt festgestellt, wie lange, 6 Jahre hier?
Nee, länger schon.
Ach, siehst du, wie schon wieder daneben. 8 Jahre. Ja, okay. Aber der Zustand ist auch schon ein bisschen länger. Also die externen Lager, die sind schon länger in Beanspruchung.
Ja, ja, also es platzt ja schon länger aus allen Nähten. Und manchmal ist es auch so, dass man, wenn man Glück hat, kriegt man so getimt, dass eine Lieferung, die rausgeht, also eine größere, beispielsweise nach Amerika oder so, dass sie dann vielleicht glücklicherweise gerade an dem Tag abgeholt wird, wo was anderes wieder reinkommt. Aber so wie heute stehen halt auch mal gerne dann plötzlich drei Paletten draußen vorm Tor und können nicht rein.
Genau, also wir machen jetzt gleich den Transport ins Außenlager zu unserem alten Standort und darum stehen die Sachen noch draußen, aber das ist echt manchmal schon jonglieren. Also ich meine, am Ende ist man ja froh drum, andersrum wäre es schlechter, wenn das Lager immer noch leer wäre und dann sagt, haben wir gar nicht gebraucht. Aber jetzt wird es halt auch unkomfortabel, weil es halt wirklich teilweise Tetris ist.
Das stimmt.
Also das ist, aber wie es halt so ist, ne? Man denkt immer auch XXL gebaut am Arsch.
Ja. Gut, damals hat ja noch keiner gedacht, dass wir weltweiter Exporteur werden.
Ja, das stimmt, ja. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, der natürlich vieles mit reinspielt, ne, weil Madness halt so groß geworden ist durch USA und auch eben Korea jetzt. Natürlich auch viele andere Länder noch. Und die Outlaws eben auch natürlich viel Platz brauchen. So ein Buckenizer ist halt nun mal ein Buckenizer. Ne?
Ja, und der besteht ja fast nur aus Luft.
Ja, das ist genau, das richtig. Das ist blöd dran. Ja, und da spielt halt so viel rein. Ne? Wir haben so viele Rollen für die Bürsten hier, weil wir die hier natürlich in End kontrollieren und zusammenführen. Allein die Kartonagen für die Buckenizer sind schon ein halbes Regal voll. Das ist, und die sind noch nicht gefaltet, wohlgemerkt. Das ist schon krass. Also es fällt halt viel an, wo man am Anfang dachte, och, wir sind safe, aber naja.
Die sind noch gefaltet, so musst du sagen. Die sind noch nicht aufgebaut. Die sind
platt quasi, ja. Platt gefaltet, ja, richtig. Ja, okay. Dann, wann wollen wir denn eigentlich unseren lieben Freund Sebastian einstreuen? Wollen wir das jetzt an dieser Stelle machen nach 52 Minuten oder wollen wir noch?
Ist fast die Hälfte vorbei vielleicht, dann, ja, dann machen wir das doch. Dann frage ich, soll ich mal die Frage vorlesen?
Wobei, warte mal, komm, wir hauen noch eine Frage rein, da sind wir bei knapp einer Stunde und dann hat er die goldene Stunde.
Okay.
Und darf dann so Pi mal Daumen. Dann machen wir noch eine andere rein, die steht nämlich nebendran. Das ist die, wo ich gerade nicht 100% recherchiert habe, dummerweise. Okay. Die du auch nicht beantworten können wirst, obwohl du gerade so vorlaut warst. Klappt's oder so wie immer, auch einer meiner Lieblingsnamen, habt ihr Infinity Wax bereits testen können? Dort sind viele Produkte empfehlenswert. Letzteres habe ich zumindest öfter schon mal gelesen, dass viele Produkte empfehlenswert sind. Problem, Achtung, jetzt wird's dünnes Eis, weil ich mich akut nicht neu informiert habe, aber zu dem Punkt, wo ich mich informiert habe, war es so, dass es über diese Produkte quasi überhaupt keine Datenblätter gab. Also wirklich nada. Das, was in Englischen rausgegeben wurde, war eher so, ja, Hauptsache was geschrieben.
Okay.
Und mit sowas kannst du halt nichts anfangen. Und ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, ob es mittlerweile besser ist. Die gibt es ja schon geraume Zeit. Ist jetzt nicht erst seit gestern auf dem Markt. Aber das hat mich dann davon abgehalten, das überhaupt weiter zu verfolgen, weil das würde dann in dem Fall, wenn wir uns kümmern würden und zu diesem Stand, wo es die Sachen gab, hat sich darum definitiv keiner gekümmert, das weiß ich. Wie gesagt, Achtung, nochmal, wenn sich das geändert hat, dann, wie sagt man, vergisst meine Rede. Aber zu diesem Punkt eben war es so, dass da gar nichts vorhanden war und das sind Dinge, die gehen halt nicht mehr. Also früher war das so, da konnte man das relativ lax machen. Ne? Da hast du einfach mal Produkte importiert, hat es keine Sau interessiert, ob du da ein Datenblatt hast, ob du da eine Anmeldung hast, ob das safe ist. Mittlerweile wird da mehr drauf geguckt, auch wenn immer noch viele durchrutschen und viele immer noch machen, was sie wollen, was ich schade finde, weil das ist eigentlich wettbewerbstechnisch ein Nachteil. Aber wir machen es halt richtig und wenn ich ein Produkt eben verkaufe, was sonst keiner hat oder wo sich keiner kümmert, dann kümmere ich mich drum.
Ja.
Na, und das bedeutet aber, hunderte von Euros ausgeben für Datenblätter, für Registrierungen, für Furz und Feuerstein, Labels und so weiter. Und wenn das nicht gegeben ist, ist das ein Punkt, wo ich dann sage, da muss es schon extrem überzeugend sein und uns einen riesen Vorteil bringen, wo ich den Weg gehe. Und darum habe ich zu dem Punkt erstmal von Infinity Wax Abstand genommen.
Verkauft auch kein anderer in Deutschland?
Doch, ich glaube schon.
Schon.
Ja, ja.
Ohne Datenblätter.
Schon. Das kann ich jetzt, jetzt nicht sagen. Damals war es halt wirklich so Lachs reingenommen. Hier, komm, gibt es jetzt hier zu kaufen. Und das ist halt auch für diese Firma, die es gemacht hat, extrem dünnes Eis. Ich gehe mal jetzt erstmal von aus, wenn es das noch gibt. Ich habe, wie gesagt, das ist mein Manko gerade. Ich habe heute nicht mehr neu recherchiert. Wenn es das immer noch gibt, dann hat es hoffentlich die Firma gemacht. Aber wenn nicht, dann, falls Sie zuhören, machen. Mhm. Das ist ganz, ganz dünnes Eis. Und wenn man ein blöder Wettbewerber ist, wir sind ja kein blöder Wettbewerber, aber ich sag mal, im Wettbewerbsrecht wäre sowas sogar abmahnfähig. Mhm. Also das heißt, wenn jetzt, egal, wir können sagen, McGuire's Deutschland bei uns in den Shop reinguckt und sagt so, schick mal ein Datenblatt davon her und wir sagen, nö, haben nur Englisch, dann sagt McGuire's, okay, Freunde, entweder rausnehmen oder Anwalt oder frag gar nicht erst. Und deshalb, das ist ein Thema mittlerweile, da muss man drauf gucken. Und
ja.
Das ist der Grund.
Aber ich habe meinen Mund gar nicht so voll genommen.
Nee.
Ich hätte die Frage beantworten können.
Mit?
Habt ihr Infinity Wax bereits testen können?
Nee. Okay, ja, stimmt eigentlich. Jetzt so, also ja. Okay, so gesehen hat er vollkommen recht, der liebe Timo. Mal gucken, was daraus wird. Ich mache mich dann nochmal schlau, wie da der aktuelle Vertriebsstand ist. Und ihr könnt uns gerne mal schreiben, wenn ihr sagt, da gibt es Produkte, die sind ein Must-Have. Und dann gucken wir uns das gerne mal an. Vielleicht gibt es ja mittlerweile einen Deutschlandvertrieb, der Datenblätter und Co. gemacht hat. Dann sind wir sofort dabei. Man muss aber auch eins noch dazu sagen, das Zeug kommt, soweit ich weiß, aus England, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Und England ist halt momentan
schwierig.
Ganz ehrlich, ich würde die am liebsten am langen Arm verhungern lassen da drüben. Weil mit dem Brexit haben die sich so ein Eigentor geschossen. Wir sehen es jeden Tag gerade, was die Exporte darüber betrifft. Das ist der absolute Hass.
Ja.
Und die fluchen alle auch.
Ja, fluchen in beide Richtungen.
Ja. Also das und deshalb ist auch ein Import gerade nicht mehr geil. Da kommen jetzt dann irgendwelche Zölle drauf und was weiß ich.
Nur der Boris find's cool.
Boris find's cool, ja, das glaube ich auch. Das ist, weil was geil ist, habe ich glaube ich schon erzählt, dass Madness-Händler, die auch gerade drunter zu leiden haben bei uns, ne, wegen Zoll und allem drum und dran, hat einer geschrieben von dem ganzen Zirkus halt, der hat höhere Frachtkosten gehabt, viel mehr Aufwand, bla bla, und schrieb dann so seine Mail, wo wir über dieses Problem geredet haben, dass eben mehr Kosten aufkommen, kommt nur so ein Nebensatz, nur dass du es weißt, ich habe für Nein gestimmt. Ich sage, ja, es hat leider nichts geholfen. Das, ja, bisschen schade. Aber okay, mehr kann ich zu den Produkten aber ehrlich nicht sagen, weil wirklich selbst noch nie probiert.
Nee.
Ja, und somit ist die Frage eigentlich sauber beantwortet. Apropos sauber.
Sauber. Wie machen wir unseren Unterboden sauber? Der Andreas-R77 fragt, Unterbodenreinigung, ... Eure Meinung dazu? APC, Snowfoam, mit Wagenheber aufbocken?
Fragen über Fragen.
Die wir nicht beantworten können.
Die wir nicht beantworten können, weil auch da muss man ehrlich sein. Ich glaube, also weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das ein Thema, was bei mir zu, also äußerst rudimentär behandelt wird.
Also bei mir wird das jetzt im Frühling ein Thema, denn das, was ich mit meinem Fahrzeug diesen Winter veranstaltet habe, das tut mir ja so weh.
Ja, okay.
Das heißt, ich muss mich im Frühjahr irgendwie darum kümmern, wenn wieder das andere Alltagsauto auf der Straße steht, dass ich das, was ich da produziert habe, wegkriege. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir da jemanden haben, der sich damit blendend auskennt und uns unglaublich gute Tipps geben kann. Und von dem kriegen wir jetzt mal was zu hören, oder?
Genau, ich habe den, das ist unser lieber Freund Sebastian, den wir seit vielen Jahren kennen. Und seinen Spleen in Sachen Unterbodenreinigung sehr zu schätzen wissen. Tatsächlich ist bei den Workshops, die wir machen, erwähnen wir ihn fast jedes Mal.
Ja.
Ja, weil der Daniel, der den Workshop da immer mithält, der hat dann so die blumige Beschreibung, wenn er sagt, da wird dann auch mal auf ein blankes Metall ein Tuga-Rot gesprüht und dann blubbert so richtig schön. Und das erzählt er immer sehr, sehr blumig dann in den Workshops. Und das ist eigentlich jedes Mal Gegenstand. Daran sieht man, welchen Stellenwert quasi sein Nagel im Kopf in dem Bezug hat.
Der hat einen Nagel im Unterboden.
Ja, hoffentlich nicht.
Ja, hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht. Also wir sind da sehr, sehr zurückhaltend. Bei mir ist es so, ich fahre ja eigentlich wirklich relevant nur ein Auto in Nässe und das ist der Corsa und der muss das einfach abkönnen. Ich mache dann schon beim Radwechsel eine Radkastenreinigung, da gucke ich schon und mal Federbein und sowas. Das, wenn ich zeitlich hinkriege, mache ich das. Ansonsten der Unterboden ist halt wie er ist. Da Railwash only in meinem Fall. Da kommt auch gleich noch was dazu. In diesem Fall übergeben wir einfach mal an den Sebastian, der uns eine Fern-Voice geschickt hat, eine kleine Sprachaufnahme gemacht hat für uns und uns jetzt an dieser Stelle mal seinen möglicherweise etwas ausführlichen Weg erzählt, wie er genau diese Frage
hau rein, Sebastian,
angeht. Hört euch das mal an.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, zu dem Thema was zu sagen. So Unterboden, Wäsche, Unterboden, Pflege. Es hat sich die letzten Jahre echt so zu einem meiner Lieblingsthemen entwickelt. Und ich persönlich finde es wichtig, nicht nur, weil es nett ausschaut, sondern auch eigentlich aus technischer Sicht. Klar, jetzt gibt es eine Menge Leute, die sagen, fährst du mal über die Autobahn bei Regen, das ist auch sauber, aber das sehe ich halt ebenso nicht, weil sich doch viel Schmutz sammelt und auch in Bereichen, die dann nicht immer mal gereinigt werden. Und gerade wenn man das Auto vielleicht länger behalten möchte, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Klar, wenn man sagt, ich möchte es einfach nur gepflegt haben, dann ist es auch wichtig. Also für mich macht es einfach was, spielt es eine Rolle. Für mich ist es wirklich wichtig, weil ich denke, das gehört zu einem gepflegten Auto dazu. Ja, und das fängt schon bei den Radkästen an. Ich finde eine saubere Felge, dahinter gehört eine saubere Bremsanlage und dann blickt das Auge sofort weiter und man sieht einen sauberen Radkasten. Also fängt das Ganze, wenn ich das jetzt bei Fahrzeugpflege und Unterboden einreihe, fängt das Ganze schon mit den Radkästen an. Und wie immer auch in der Fahrzeugpflege gilt, je öfter du da dran bist und je mehr du da dran bleibst, desto weniger Chemie brauchst du. Ja? Und ich wasche die Radkästen eigentlich mit der normalen Wagenwäsche immer aus. Natürlich nicht ganz so gründlich im Sommer, wenn ich vielleicht noch nicht mal im Regen gefahren bin und das Auto nur verstaubt ist und ein paar Mücken vorne drauf sind, dann muss man da jetzt keine Riesenorgien feiern. Aber das gehört dazu, die Foamlens reinzuhalten, das Ding auszuschäumen und ein bisschen mit einem Bürste und einem Pinsel da mal durchzugehen, zusammen mit, wenn man die Felgen sauber macht, und dann ist es auch schon ziemlich gut, dann spült man das aus, und wenn man Kunststoffradkästen hat, da noch irgendeine Kunststoffpflege reinsprühen, und dann sieht das vernünftig aus und sieht sauber aus, und zusammen mit einem gepflegten, mit einer gepflegten Felge, einem gepflegten Reifen, einem gepflegten Radkasten, das macht schon was her. Zum Thema Unterboden finde ich da auch wieder, je öfter man das macht, desto weniger Chemie. Normalerweise so für die regelmäßige Pflege kommt halt immer auf die Nutzung drauf an, wie oft man da die Foamlens drunter hält und wie oft man Platz hat und das wirklich effektiv machen möchte. Ich benutze prinzipiell ganz gerne Auffahrrampen. Da muss man da nicht mit irgendwelchen Wagenhebern arbeiten, wenn man keine Hebebühne zur Verfügung hat. Das ist ja auch immer so ein Thema, Hebebühne und dann noch Hebebühne und Wasser. Das passt halt oft nicht zusammen oder man hat gar nicht die Gelegenheit. Also praktisch sind Auffahrrampen. Da kann man dann jeweils achsweise das Auto hochfahren, muss die Räder nicht runternehmen und kann da eigentlich ganz vernünftig arbeiten. Foamlands ordentlich einschäumen, Pinsel, Bürsten, bei Bedarf ein APC oder ein Super Degreaser. Und dann sieht das Ganze schon recht gut aus. Was unheimlich hilfreich ist, ist auch eine abgewinkelte Hochdruckdüse für den jeweiligen Hochdruckreiniger, den man nutzt. Das hilft also ungemein. Da kann man auch mal einfach, wenn das Auto auf dem Boden steht und man zu Hause wäscht, dann so eine abgewinkelte Düse einfach mal unter dem Auto hin und her ziehen und den Unterboden abspritzen, ohne dass man da groß was macht. Das hilft ja auch schon. Und zweimal im Jahr mache ich dann eigentlich das große Programm, wirklich Auto hoch, Räder runter. In meinem Fall, ich habe keine Hebebühne, arbeite ich mit Wagenhebern, achsweise dann auch, nehme die Räder runter, nehme je nach Bedarf auch teilweise die Innenradkästen raus und mache dann wirklich auch die Achsteile sauber, den ganzen Unterboden sauber, soweit ich da rankomme. Und das ist immer wieder erstaunlich, was sich dann trotz so einer regelmäßigen Pflege da ansammelt. Und gerade natürlich dann im Frühjahr nach dem Winter und wenn wir jetzt so wie in diesem Jahr wirklich auch noch Schnee haben, da hat man da wirklich Placken von Schmutz und Dreck. Und wenn die dann da bleiben, fördert das halt auch Korrosion, macht Teile schwergängig und. Und man hat halt auch immer, wenn man sich halt um den Unterboden kümmert, die Gelegenheit zu schauen, habe ich vielleicht irgendwo Rost, muss ich irgendwas einsprühen oder nicht. Ja, das ist halt natürlich bei neueren Autos nicht so der Fall, aber bei älteren einfach sich um das Auto zu kümmern, finde ich, zählt dann auch der Bereich dazu, auch wenn es natürlich immer ein bisschen schwierig ist und man hockt dann da und hockt dann da im Wasser oder im ablaufenden Schaum und es macht nicht immer Spaß, ja. Und manchmal denkt man sich, ich bin ja auch eigentlich echt bekloppt. Aber wenn man dann zum Beispiel so ein höheres Fahrzeug fährt, irgendein Geländewagen oder so, und dann ist man da mit einem anderen Auto hinten dran und die Scheinwerfer leuchten und das Auto und das blitzt und blinkt da alles schwarz, silber, schön, vielleicht Satin glänzend, dann macht das schon Freude. Und deswegen, also wie ich schon gesagt habe, APC, Super Degreaser bei Bedarf, Foamlens ist auf jeden Fall eine super Sache. Das löst schon wahnsinnig viel Schmutz und generell da mal den Kercher drunter halten, hilft. Und im Anschluss dann eine gute Kunststoffpflege und sich freuen, dass das Auto auch von unten sauber ist und sich dann auch manchmal ärgern, wenn es regnet und man fahren muss. Aber das kann man dann nicht verhindern.
Ja, das war hoffentlich ein spannender Einblick. Ich fand es echt cool.
Erleuchtend.
Ja.
Wir haben das übrigens nicht gehört jetzt.
Wir haben es nicht gehört. Wir wissen gar nicht, was der Sebastian erzählt hat.
Ja.
Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Der Timo und ich haben uns das natürlich vorher schon angehört und somit wissen wir, was er erzählt hat. Und wir fanden es wirklich gut. Also liebe Grüße an dich nochmal, Sebastian. Du wirst es dir wahrscheinlich ja mal anhören, damit du weißt, wie du dich selbst anhörst.
Richtig.
Genau, wo wir wieder bei dem Thema wären. Nein, also ich fand es wirklich gut und ich glaube, es war sehr erhellend. Und in dieser Art und Weise und Umfang hätten wir es beim besten Willen nicht wiedergeben können.
Ich möchte noch was dazu sagen, weil da hat er natürlich nicht, hat er auch vielleicht absichtlich nicht gemacht oder Understatement betrieben. Er spricht ja davon, dass es auch aus technischer Sicht durchaus Sinn macht. Es gibt vielleicht Leute, die da auch nochmal Bedenken haben, die sich vielleicht mit der Materie da auch nicht so auseinandersetzen. Aber wir können euch ein bisschen beruhigen, denn was der Sebastian durchaus hat, ist technischen Background.
Ja.
Was so Fahrzeugkonstruktion angeht und so weiter. Da kennt er sich ganz gut aus, denn in dem Bereich arbeitet er.
Genau, also dementsprechend kann man ihm da schon eine gewisse Expertise zurechnen und auch ein ziemlich großes Know-how, was Fahrzeuge betrifft. Also dementsprechend, das hat jetzt nicht irgendjemand gerade gesagt, der irgendwie meint, oh ja, ich feuer mal alles drauf, was geht. Ne, sondern im Gegenteil, also das wird da meiner Meinung nach trotzdem mit absolutem Sachverstand und Bedacht gemacht. Sicherlich gibt es da auch verschiedene Meinungen drüber. Ne? Man kann jetzt durchaus sagen, hallo, der Nagel ist ein bisschen aktiv. Ne? Aber das ist ja das Schöne dran an freien Meinungen. Aber ich glaube, besser konnten wir es nicht darstellen. Wir hoffen, das hat euch jetzt auch gerade ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören und ist mal eine kleine Abwechslung in unserem Podcast gewesen. Dementsprechend
mal eine seriöse Stimme
zwischendurch. Ja, genau, richtig. Nicht so ein komisches Gebabbeli von diesen Typen da aus. Naja, ja. Also Sebastian, nochmal großes Dankeschön an dich. Und wenn wir wieder Hilfe brauchen, sehr gern.
Genau, wenn irgendwann ist das Thema mal im Podcast. Wie wäscht man sein Auto möglichst schnell?
Genau, da kann er auch mit einem leuchtenden Beispiel vorangehen. Ob wir das dann als Referenz natürlich hier anführen, das weiß ich nicht. Aber
drei Autos in einer Stunde.
Genau, richtig. Und er hat Pensum. Das ist
ja, das stimmt.
Aber das ist ein anderes Thema. Also an dieser Stelle, lieber Andreas, hoffentlich Frage beantwortet. In diesem Fall nicht von uns selbst, aber ich glaube, das war die beste Lösung, die wir euch oder dir präsentieren konnten. Und dementsprechend, wenn noch Fragen sind, gerne melden. Und zur Not haken wir nochmal beim Mister und der Bodenreinigung nach. Yes. Ansonsten ist das hoffentlich geklärt. Dann machen wir mal weiter.
Machen wir.
Wollen wir auf der Seite bleiben oder willst du rumwechseln? Dann ist
die Seite ja auch schon wieder fertig, ne?
Ja.
Können wir gerne machen. Der gute da Flex, der uns vorhin nach unseren liebsten Autoputz-Szenen gefragt hat, hat noch eine sehr, sehr, eine ganz, ganz seriöse Frage, sogar eine sehr ernste Frage, quasi das Gegenpol zu dem unterhaltsamen Ding, was wir eben hatten. Und zwar, wie wird persönliche Schutzausrüstung allgemein ernst genommen? YouTuber machen da ja nichts.
Tja. Das stimmt wahrscheinlich in großen Teilen.
Ich muss gerade mal überlegen, ob ich schon mal jemanden habe mit Handschuhen arbeiten sehen.
Ja, Handschuhe glaube ich schon, das schon. Ja. Aber ich sehe Handschuhe nicht als maßgebliches Thema, also auch. Aber ich sehe eher den Schutz der Atemwege.
Ja, nee, also das war jetzt wahrscheinlich eher im Sinne so, Handschuhe sind also grundsätzliche Grundausstattung.
Ach so.
Nach dem Motto. Ne? Also ich mach gar nichts mehr ohne Handschuhe. Mhm. Also null. Selbst wenn ich drüben nochmal eben, keine Ahnung, die Tür poliere oder so. Also ich arbeite nur noch mit Handschuhen.
Also Einweghandschuhe, ne?
Einweghandschuhe. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich so in den ersten 2, 3, 4 Jahren, 2007, 2008 war das gar kein Thema. Ne? Also Arbeitssicherheit beim persönlichen Aufbereiten, da bist du eher komisch angeguckt worden, auch in den entsprechenden Foren damals. Das kam so ganz, ganz langsam auf, dass mal irgendwann irgendjemand Handschuhe benutzt hat und Handschuhe waren da wirklich das Geringste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass über die Zeit man sich da doch mehr sensibilisiert und ich mittlerweile da auch ein bisschen deutlich mehr Respekt habe. Ich mache es schon so, dass ich bei der Autoaufbereitung immer, wenn es in die Bereiche von starken Lösemitteln geht, ob das bei der Reinigung ist, sprich Kochchemie Eulex hatten wir letztens wieder so ein Thema, oder auch andere, die für mich persönlich extrem unangenehm riechen, Caprotex nenne ich da gerne, den ich noch ich persönlich unangenehmer finde als den Iron X, ziehe ich eine Atemschutzmaske auf, also wirklich auch eine Kohlefiltermaske. Und sobald es ins Coating reingeht, ohnehin. Also das mache ich nicht mehr ohne. Und dafür ist mir mein Leben dann am Ende doch zu schade, als dass ich einfach nicht weiß, was das mit mir macht. Ja. Ja, und ich mache es auch beim Wachsen mittlerweile von Wachsen, von denen man weiß, dass es halt eben, also so ein Soft 99 verarbeite ich auch nicht ohne Atemschutzmaske.
Ja. Also zumindest was, wenn es die Warnhinweise entsprechend ergeben, ne, mit wir hatten ja gerade die Woche, du sagtest ja schon das Eulex-Thema.
Ja.
Ne, da haben wir einen Kunden hier gehabt, der irgendwie, was hat der Farbrückstände auf der Felge
der oder? Der hatte Farbe auf den Felgen, tatsächlich Farbspritzer.
Und das hast du ihm weggemacht in der Halle bei uns und ich bin dann später rüber, um Wäsche zu holen und bin fast erstickt in der Halle und bin noch rüber zu dir und habe gesagt, ey, sag mal, Timo, hast du das Tuch einfach in die Wäsche geschmissen? Dann hast du direkt gesagt, nee, das ist im Müll und richtig. Externer Müll, der externer steht draußen.
Ja.
Ne, aber die Dämpfe waren in der Halle immer noch so massiv drin, obwohl das Tor offen war, beim Rausfahren vom Kunden und das Tor ist ja groß. Es hat nicht gereicht, um diese Dämpfe von einer Felge von, wie lange hast du?
Immerhin zwei Felgen,
okay. Ja,
10 Minuten
ungefähr. 10 Minuten Arbeit, ne? Und kein Gegenstand mehr in der Halle. Und da habe ich gesagt, boah, ey, das ist so übel. Ich habe dann nochmal komplett durchgelüftet, habe mir dann nochmal die Eulex-Flasche geholt und was steht da? Dämpfe können zu Benommenheit und was weiß ich was führen. das würde ich sofort unterschreiben. Also das war so unangenehm.
Absolut.
Und wenn ich mir das vorstelle, darüber die Nase zu haben, ohne Maske, ohne alles. Ja, ich weiß, es gibt bestimmt jetzt ein paar Leute, die sagen, ach ja, lass mal 5 Grad sein. Schön für euch. Ja, ich finde es absolut fahrlässig. Gerade, also ich bin beim Atemschutz noch viel mehr vorne dabei als bei Augen, obwohl Augen lebenswichtig sind, ganz klar. Aber da bin ich jetzt mal nicht so päpstlich. Ne? Da sage ich ey, ganz ehrlich, nur weil jetzt auf dem Sprühwachs draufsteht, Augenschutz tragen. Also klar, wenn ich mir ins Auge sprühe, bin ich doof. Dann ist es natürlich Kacke am Ende. Aber wenn ich das in ein Tuch reinsprühe und auf dem Lack verarbeite, sorry, also da hört es halt bei mir auf, auf wen man es machen sollte, wenn man es komplett richtig macht, keine Frage. Aber Handschuhe bei, ich sag mal, aggressiveren Sachen sind bei mir auch Standard. Ich mache es jetzt nicht beim Polieren und auch nicht beim Wachsen. Mit klassischen Wachsen würde ich es auch nicht machen. Meine Entscheidung. Aber Atemschutz ist für mich an alleroberster Stelle. Also das und Gehörschutz mittlerweile auch. Habe ich früher absoluten Scheiß drauf gegeben. Du wahrscheinlich auch.
Nee, tatsächlich nicht.
Oh, okay.
Nee, also ich habe ja lange Schlagzeug gespielt.
Mhm. Ah, okay, gut.
Und habe eigentlich vom ersten Moment an immer nur mit Ohrschutz, Gehörschutz gespielt.
Ja. Okay, gut, das macht auch Sinn. Dann bist du da natürlich sensibilisiert. Bei mir ist Gehörschutz nie so, die lagen halt hier rum und denkst, ach naja, kommst du dir ein bisschen blöd vor mit so einer Mickey Maus auf oder mit so einem Stöpsel halt, wir haben ja die von 3M. Unter anderem, du hast da eh Kopfhörer drin beim Arbeiten. Aber das mache ich mittlerweile auch pauschal. Also auch wenn ich jetzt nur einen Test auf meiner Haube mache, die kommen ins Ohr. Das ist absolut der Standard geworden. Um vielleicht das auf die Frage nochmal zu beziehen, mit YouTuber machen ja nichts. Also ich kann natürlich jetzt nicht für jeden sprechen, aber man muss wirklich leider sagen, ein extrem großer Anteil an Videos, die man sieht, gerade wenn es um Thema Coating geht, ist komplett ohne. Da sieht man 0,0. Ja. Ja. Und selbst von Herstellern, und das finde ich noch schlimmer. Die YouTuber, stimmt. Wobei die YouTuber haben eine Vorbildfunktion, finde ich auch richtig übel, aber dass ein Hersteller, der sogar in den eigenen Produkten diese Vorgaben macht, dann an einem Auto steht und sagt, für die Demonstration, muss nicht sein. Gerade da wäre es auch noch wichtig, dass der Hersteller sagt, guck mal hier, wir machen es richtig vor. Und das ist auch eigentlich schon.
Also ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Wenn du dir Videos anschaust und du einen Kanal stark frequentierst, hätte ich einen, würde den heute ins Leben rufen, dann würde ich jedes Video, ganz, 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 ganz egal, welches Produkt ich da mache, immer mit Handschuhen machen. Und sobald es natürlich, wie gesagt, an Coatings und so weiter geht, dann auch mit Atemschutzmaske. Ganz grundsätzlich, selbst wenn es jetzt ein Produkt ist, was völlig harmlos wäre, ja, weil es ein pH-neutrales Shampoo mit natürlichen Inhaltsstoffen ist, keine Ahnung. Einfach, damit es penetriert wird, damit die Leute sehen, oh, der hat immer Handschuhe an. Der arbeitet gar nicht ohne Handschuhe.
Ja.
Dann kann ja jeder immer noch selber für sich entscheiden, ob das in jedem Fall Sinn macht. Aber zumindest gibst du ein Bild ab.
Genau,
ja. Und wenn du auch nur einmal zwischendurch oder dreimal zwischendurch keine Handschuhe an hast, dann ist schon. Ne, fragt sich der eine oder andere, ja Gott, ist es wirklich so nötig? Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne?
Ja, genau. Also Thema Vorbildfunktion ist halt wirklich, ja, also wir haben es ja gerade den Joke hier gehabt, von wegen, was war es hier, FC Bayern, wo der Rummenigge meinte, Corona-Impfung zuerst für die Spieler, weil die Vorbildfunktion haben, zack, einen Tag später hat der werte Thomas Müller Corona. Ja, gut, so viel zum Thema Vorbild, aber da hatten sie eher dann den Gag draus gemacht bei Extra 3 oder sowas mit dem Rummenigge, wie er dann mit runtergezogener Maske überall steht. Anderes Thema. Aber auch da ist genau das Gleiche. Weißt du, wenn du auf der einen Seite das einforderst und auch den Leuten vielleicht sogar beibringst irgendwo, dann musst du aber auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und da sagst du genau das Richtige. Und es gab mal irgendwann, ich sage den Shop jetzt nicht, ich schätze ihn sehr oder ich habe ein faires Verhältnis mit dem, wenn auch wenig zu tun mit ihm, aber was er getan und aufgebaut hat, schätze ich sehr. Aber er hat irgendwann mal sich zu einer Äußerung hinreißen lassen vor 1, 2, 3 Jahren, wo es um dieses Thema Sicherheitsausrüstung ging. Da fiel dann in einem Video die Äußerung, naja, wenn ihr jetzt nur 2, 3 Mal im Jahr ein Coating macht, dann ist es nicht so wichtig oder ich weiß den Wortlaut nicht mehr, nicht drauf festnageln, aber sinngemäß, dass man dann, naja, auf so einen Atemschutz auch verzichten kann, wenn es öfter ist, dann schon.
Ja.
Das ist halt, da habe ich damals schon geschluckt und habe gedacht, Alter, das kann doch nicht sein. Also das ist ja noch schlimmer, wie einfach das zu ignorieren, weil das suggeriert ja den Leuten, dass es nicht gefährlich ist. Puh, das ist dann richtig übel. Also deshalb Atemschutz bei so Sachen.
Ja.
Ganz wichtig.
Und es ist auch nicht nur einmal passiert, dass Leute uns auch dann irgendwann angerufen haben, gesagt haben, ich habe hier gerade die Sprühversiegelung fürs Cabrio-Verdeck verwendet.
Ganz, ganz wichtiges Thema.
Und plötzlich kann ich nicht mehr atmen. Also das ist tatsächlich so, wir machen ja auch Sprühversiegelung für Cabrio-Verdecke hier, zum Teil auch dann als extra Arbeit, also die Leute kommen nur hierhin, um ihr Cabrio-Verdeck sozusagen versiegeln zu lassen. Und das ist, selbst wenn ich 10 Minuten, nachdem ich es versprüht habe, in die Halle reingehe und ich mache auch nur einen normalen Atemzug, habe ich schon das Gefühl, ach du Scheiße, hier verkleben mir gerade die Lungen. Also solche Sachen sind halt einfach ernsthaft gesundheitsschädlich.
Ja, genau.
Und deswegen nichts mehr ohne.
Das ist übrigens auch ein Produkt, wo wir alles dafür tun, dass die Kennzeichen auf der Flasche wirklich noch mehr als groß zu sehen ist, weil auch da wird es halt einfach lax gehandhabt. Da steht in irgendeinem Einzeiler bei solchen Produkten dann auch von Importeuren, wie auch immer, steht dann in einem Einzeiler einfach nur drin, so von wegen, ja, auf Atemschutz ist zu achten. Ja, okay, das kannst du halt einfach lax lesen und sagst, naja, gut, ist zu achten, ja, ist ja okay. Ja, aber auch da, ne, guck dir mal du weißt es ja auch, Timo, ne, google mal oder wie sagt man, wenn man bei YouTuber sucht, gibt es da auch einen Begriff eigentlich?
YouTube doch mal.
Ja, ich weiß es nicht. Gestern wieder was gehört bei meinem aktuellen Lieblings-Instagrammer Oliver Porra, wie er wieder einen Influencer durch den Kakao gezogen hat. Sie macht jetzt etwas Me-Time.
Me-Time macht sie?
Me. Also so. Die Zeit für sich, das ist jetzt Me-Time. Da muss er mal kurz durchatmen. Aber gut.
Darf ich an dieser Stelle nochmal einhaken?
Ja, klar.
Ich höre ja gerne Musik, sehr, sehr gerne. Mhm. Unter anderem auch, sagen wir mal, kritische Musik, zeitkritische Musik. Mhm. Und da gibt es so eine geile Textzeile. Sensationell. Da kommentiert jemand praktisch die Generation Social Media. Die Textzeile geht so: Du wünschst dir FaceTime mit Katrin, ich wünsche mir meine Faust in dein Gesicht.
Das war jetzt böse.
Ja, schon.
Das war aber böse. Es ist geil. Ist ja auch nur ein Zitat.
Ja,
ist ein Zitat. Hast du gesagt, ist geil. Das ist natürlich.
Ich finde es korrekt. So, weiter geht's.
Okay, weiter geht's. Also es gibt vielleicht wirklich einen Begriff, wenn ihr einen Begriff kennt, der YouTube-Suche beschreibt, wir sagen jetzt mal YouTube doch mal. Ich wollte eigentlich sagen, such mal bei YouTube nach beliebigen Stoffverdeckprodukten und deren Anwendung. Du siehst alles, nur keine belüfteten Räume. Leute, die eine 303 Fabric Guard in einer kleinen Halle, in einem kleinen Garage verarbeiten und da wird gesprüht, bis der Arzt kommt oder auch nicht. Aber egal, auch andere sind nicht ungefährlich. Die ganzen Verdeckversiegelungen haben alle dicke Warnzeichen drauf.
Ding.
Und da siehst du dann, und das sind Privatvideos, wie sie anderen Leuten zeigen, wie es geht. Und du denkst so, Leute, wisst ihr, was ihr da tut? Weil wenn das richtig schlimm wird, dann kommt wirklich der Notarzt und holt euch ab. Und im schlimmsten Fall braucht ihr den gar nicht mehr.
Also wir hatten ja den Fall, ne?
Wir kennen jemanden,
Und seitdem sind wir da natürlich auch noch mehr sensibilisiert, ist schon ein paar Jahre her. Aber bei dem war es tatsächlich so, dass der sich hat notärztlich untersuchen lassen.
Ja. Wobei auch da muss man sagen, natürlich im Nachhinein, ich sag's mal so salopp, selbst dran blöd, weil es stand auch da schon bei uns dick und fett auf der Flasche drauf. Und außerdem er hat es halt einfach ignoriert. Und ist ein gewerblicher und hat es aber komplett ignoriert. So nach dem Motto, wer liest schon Anleitung? Das kannst du halt nicht ausmerzen, ne? Aber das hast du eben zu Recht gesagt, ne? Wenn der YouTuber X in jedem Video Handschuhe anzieht, kannst du als Zuseher immer noch sagen, ey, sorry, geht mir zu weit, mache ich nicht. Ist ja dein persönliches Pech.
Richtig.
Ne? Aber man sollte halt schon mit gutem Beispiel vorangehen und das wird echt, hat da Flex vollkommen recht, das wird leider, leider nicht so ernst genommen. Aber du weißt ja, wie es ist, ne? Das Zeug kostet Geld. Ja, also unsere Vollmaske kostet, was kostet die bei uns? Zwischen 25 und 30 Euro, wenn sie überhaupt mal lieferbar wäre, das ist ja gerade ein anderes Problem. Aber wenn sie lieferbar ist, 25 bis 30 Euro, hält dir, je nachdem, wie viel du sie nutzt und wie du sie ordnungsgemäß verstaust, 2-3 Autos der Kohlefilter durch?
Ja, ist nicht so lange. Ich meine, auch dort, genau wie bei allem anderen, sobald du anfängst, die Produkte wieder zu riechen, musst du es eigentlich auswechseln.
Ja.
Es hält schon so 3 Coating-Durchgänge, geht es schon.
Ja.
So.
Aber dann ist halt rum. Das heißt, du brauchst permanent eine Wartung von dem Ding in Form von Nachkaufen. Und da gibt es halt viele Leute, die sagen, ach nee, oder die Einmal-Coater zu Hause, die sagen, ey, für einmal.
Ja.
Ne? Aber das Einmal kann das eine Mal zu viel gewesen
sein. Wer weiß das schon. Also man steckt da einfach nicht drin und weiß auch nicht, was die Produkte da mit einem machen.
Deshalb, also wir können euch nur raten, ob ihr jetzt Sachen von uns kauft oder von Hersteller X, ist mir völlig Wumpe. Aber achtet da auf eure Gesundheit, das ist echt kein Spaß manchmal. Also es gibt Sachen, die kann man zu Recht ein bisschen lax behandeln. Wie gesagt, das Thema mit den Handschuhen mache ich nicht so krass wie du. Ne, sage ich auch ganz ehrlich, das muss ja auch erlaubt sein, dass man sich da seinen eigenen Freiraum nimmt und seine eigene Entscheidung natürlich, aber Atemschutz ist schon ein ultra wichtiges Thema.
Ja.
Das, okay. Schön, schöne Frage, finde ich. War gut, dass man da mal drüber redet. Wichtige Frage, absolut. Wir steigen gerade mal in die nächste rein, wo wir gerade bei Versiegelung sind. Hofers Detailing. Moin. heißt eigentlich Gude, aber das war jetzt mal für den Timo eins. Was würdet ihr für ein Keramik-Coating für Einsteiger empfehlen?
Ja, was hören wir denn? Also wir haben ja eins im Programm mit dem Label Einsteiger-Coating, das Sequartz Light. Mhm. Es ist jetzt von der Verarbeitung nicht so wahnsinnig viel leichter als das normale Sequartz UK.
Also nochmal ein Hauch, ja.
Man hat vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Zeit, bevor man es wieder auswischt. Wobei, beim Sequartz UK ist es ja auch nicht so, dass man es innerhalb von 30 Sekunden ausgewischt haben muss. Coatings sind immer eine Sache, die man, wo man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte, wo man ein bisschen konzentrierter sein sollte. Und es geht eigentlich auch gar nicht, der Auftrag ist eigentlich immer relativ easy, ne? Das ist ja nicht das Problem, man muss einfach nur darauf achten, dass man bei vielen Coatings nur kleinflächig arbeitet. Das Auswischen ist halt einfach das Thema. Mhm. Es passiert ja auch nichts Schlimmes. Ja. Ne? Also wenn es hart auf hart kommt, habt ihr irgendwo einen dunklen Schatten auf dem Lack, der ist dann ausgehärtet, dann ist der halt da.
Ja, und man poliert es halt dann. Und jeder, der ein Coating verarbeitet, poliert ihn auch in der Regel.
Ja, also oder man lässt ihn.
Ja, ja, klar.
Also wie oft habe ich mein eigenes Auto gecoatet? Ich kann mich noch super dran erinnern, habe ich bei dir in der Tiefgarage irgendwann eines Tages mal gemacht. Und klar kann man da immer gucken, dass man den Bewegungsmelder anlässt. Ja. Aber trotzdem, man sieht halt nicht immer alles so super gut. Und dann war halt hinten um die Dachfinne obendrauf, war halt ein Coating-Rest ausgehärtet und dann hatte ich den Schatten da halt zwei Jahre. Ja. Dann ist er halt da. Lack explodiert nicht, passiert nichts mit. Irgendwann wird das ein bisschen weniger oder beim nächsten Polieren geht es runter. Wenn ihr es natürlich wirklich perfekt haben wollt, dann müsst ihr einfach beim Auswischen sehr, sehr genau arbeiten. Gutes Licht, beziehungsweise sehr indirektes Licht dann an der Stelle tatsächlich. Alles Dinge, die man bei uns in der Beratung dann auch nochmal explizit erfragen kann, die in unseren Anleitungen auch drinstehen, die wir mit den Coatings halt rausschicken. Und wenn es jetzt aber wirklich darum geht, ein Einsteiger-Coating zu nehmen, dann nehmt das C-Quartz Light.
Ja.
Ist sicherlich von allen das, was man da am ehesten empfehlen kann.
Hat einen entscheidenden Vorteil.
Ja.
Entschuldigung, ich habe dich.
Sag ruhig.
Hat einen entscheidenden Vorteil, was auf dieses Einsteiger-Thema schon eingeht, weil natürlich, ich bin voll bei dir, wenn du sagst, naja, das ist jetzt eine kleine Stelle, wo du eh vielleicht bei deinem eigenen Auto auch nicht so genau hinguckst, die lässt man dann drin, irgendeinen Schatten.
Ja.
Aber es kann ja auch sein, dass der Einsteiger, weil du nun mal ein Einsteiger ist, das Ding komplett verbaselt. Ne? Dann haut er das Ding so kaputt im Sinne von schlecht angewendet, dass er das gesamte Auto mit Wolken und Schatten voll hat. Mhm. Dann hast du ein Sequartz Light, was dich roundabout 60 Euro kostet für eine Riesenmenge. Damit machst du 10 Autos locker damit. Ne? Das heißt, im schlimmsten Fall, okay, Lehrgeld runterpolieren, neu machen. Wenn es wieder kacke läuft, nochmal runterpolieren, da kannst du noch 8-mal ein Auto, dein eigenes Auto. Ist halt nicht so teuer, der Schaden. Genau. Wenn du dir ein PAPS kaufst oder sowas oder PAP1, das verballerst du und dann machst du vielleicht noch einen zweiten Schuss und dann ist das Ding halt durch. Und wenn du geplant hast, noch den Rest Familienfuhrpark zu machen, dann wird es halt ein teurer Spaß. Also das sehe ich sogar eher als Einsteigerfaktor bei dieser Geschichte als die leichtere Anwendung, weil die ist, wie du richtig sagst, nicht
so. Deswegen haben die Flasche so groß gemacht, damit man mehr üben kann.
Man muss nämlich fragen.
Fragen wir an Avi mal.
Ja, stimmt, ja.
Apropos Avi, den haben wir was gefragt für die nächste Frage, die noch offen ist.
Ah ja, stimmt.
Die ist auf deinem Extrazettel.
Die ist auf dem Extrazettel und die können wir aber gleich noch kombinieren mit einer zweiten Frage, die in die gleiche ähnliche.
Boah, mega Überleitung und dann noch Kombination von Wahnsinn. Zwei Fragen.
Das muss man erstmal hinkriegen.
Ja.
Das ist einfach hier komplett durchgeplant alles. Dougie Heffernan hat eine Textfrage nachgereicht, weil unser Instagram-Feld, nicht nur unseres, das von Instagram selbst, viel zu klein ist, um diese Frage zu stellen.
Hört immer bei Nick auf.
Ja, genau, richtig. Frage von ihm: Kann ich bei einer Rinseless-Wäsche mit ONR, also Optimum No Rinse, oder Carpro Eco mit der Dosierung höher gehen, um die, in Anführungszeichen, Schmutzumschließung vor allem im Winter zu erhöhen? Für die Vorsprühlösung und die Mischung im Eimer oder ergeben sich daraus Probleme wie zum Beispiel Schlieren oder Wolkenbildung?
Genau. Und wir haben tatsächlich gefragt, also wir haben einen Herrscher in dem Fall jetzt den Avi von Carpro gefragt, ob man das machen, also können kannst du natürlich alles.
Kannst auch pur mit
Eco. Ja, kannst du auch. Aber es ist tatsächlich so, er empfiehlt tatsächlich in der angegebenen Dosierung zu bleiben. Es könnte beim Carpro Echo zum Beispiel sein, Ecto-O, sein, dass es sich noch ein bisschen stärker verhält wie ein Wachs. Das heißt, du hast noch etwas mehr Residue, was du nachher runterwischen musst, was du eigentlich eh schon hast beim Echo, weil es ein bisschen anders arbeitet. Dann nochmal explizit drauf eingegangen, dass es vielleicht noch eine bessere Schmutzumkapselung oder noch eine sanftere Art ist, meint er, nicht zwingend, weil halt auch mehr und dann in dem Moment sprach er von schwererem Material auf dem Lack liegt, wie man das auch immer deuten möchte. Also er hat es nicht empfohlen, sondern wirklich gesagt, bleibt bei den Dilution Ratios, bei den Mixverhältnissen, die angegeben sind.
Genau.
Denn die hätte man tatsächlich so auch ausprobiert und verifiziert.
Ich habe ja auch nochmal recherchiert, tief gegraben bei Optimum.
Ganz tief.
Und tatsächlich sagt Optimum genau das Gleiche. Die sagen, es bringt nichts. Also es bringt wirklich gar nichts, die Erhöhung. Auch wenn der Gedankengang durchaus richtig ist, weil was auch viele User dann in dem Zuge so einer Diskussion sagen, zu Recht, wenn ich einen Knetflutschi anwende, habe ich ja auch eine höhere Konzentration, um die Gleitwirkung zu erhöhen. Aber Optimum hat das sehr, sehr ausführlich beschrieben in Amerika. Das erscheint einem immer noch manchmal wie Raketenwissenschaft. Vielleicht ist es das wirklich, wir wissen es nicht. Die reden ja von diesen Polymerstoffen, die da drin sind.
Billions und
dann den, genau, Billions oder Millions of Polymers, die dann eure Dreckpartikel umkapseln. Es liest sich spannend und wenn man das so liest und auch die Resultate von der No-Rinse-Wäsche kennt, dann kommt man schon irgendwann an den Punkt, wo man sagt, da ist schon irgendwas dran. Das ist nicht nur so ein Hokuspokus-Werbegelaber, sondern da stimmt irgendwie schon was. Und die, also wie gesagt, die haben klipp und klar gesagt, nein, es bringt nichts. Ganz schönen Tipp haben sie ergänzt, den wir tatsächlich schon im Shop schon lange drin hatten, aber eigentlich nur sehr rudimentär.
Ja, nur so als
Beisatz.
Ne? Tipp. Mhm.
Die sagen, man kann, also aus diesem Grund, warum diese Polymerstoffe eben diese starke Eigenschaft haben, eben dieses Dirt-Einkapselungs-Tralala, deshalb sagen die, selbst wenn ihr eine traditionelle Handwäsche macht, gebt einfach mal einen Schwung, das waren
30 Milliliter.
Ne? Eine OZ. Genau, eine Ounce, genau. Gebt einfach die zu eurem Waschwasser mit dazu. Das reicht aber auch nicht mehr. Aber es fördert tatsächlich auch da euren Waschprozess und soll eure Handwäsche noch schonender gestalten. Finde ich ganz spannender Punkt. Sollten wir vielleicht mal auch mal anfangen, selbst das zu machen. Einfach mal, um zu gucken, ob es da irgendwie...
Ich werde es... irgendwann
die nächste Woche mal machen. Das Auto wird wahrscheinlich gewaschen werden müssen.
Es, ja, also spätestens, wenn der Mercedes wieder auf der Straße steht.
Nee, ich meine unser Aufbereitungsauto.
Ach so, das auch, ja.
Wobei klar, stimmt, wenn der Coating kriegt und wir ihn nicht polieren, dann sollten wir vielleicht Optimum rauslassen. Ja.
Das stimmt.
Aber gut, wir kennen ja noch nicht den Zustand. Aber das so die Information von Carpro selbst live. Also da haben wir den Avi direkt befragt und Optimum haben wir die Informationen aus USA, aus dem Optimum hauseigenen Informationsforum. Und die Aussage kam von einem Optimum-Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wer es war, genau von denen in diesem Fall. Aber das war einer der Mitarbeiter, der da gekennzeichnet war. Ergo, gehen wir mal von aus, das hat Hand und Fuß. Also es bringt nichts. Im Gegenteil, ich glaube, Optimum hat das auch gesagt, was der Avi sagte. Es kann dazu führen, dass es zu einer Schlieren- und Wolkenbildung führt und dementsprechend einfach auch sogar kontraproduktiv sein kann. Also dementsprechend.
Mit welcher Frage wolltest du das kombinieren?
Mit der Frage von PPD Lackveredelung.
Da.
Mhm. Kommt eine Alternative zum sehr beliebten, aber nicht mehr verfügbaren Meguiars D114, zum Beispiel McKees N914. Das D114, ich weiß nicht, ob es noch drüben rumsteht, das ist die blaue Norins-Geschichte, also ohne Wachs. Es gibt jetzt ja nur noch eine mit und so wie ich vermute, wird die auch irgendwie nicht mehr so lange existieren. Also keine Ahnung, das Ding ist auch schon ziemlich alt, wenn man sich das anguckt, aber momentan ist es noch im Trend. Mal gucken, wie lange McWyers das beibehält. Also ich bin ja ganz ehrlich, ich sehe keine Veranlassung.
Weil wir genug Alternativen haben?
Ja. Also ich habe mich da auch jetzt ein bisschen durch Forenbeiträge gewühlt dazu. Also es ist unstrittig, dass es eine tolle Rinseless-Wäsche ist. Also das D114 oder war Rinseless, No Rinse, Waterless, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das Waterless ausgepriesen war. Ich denke schon. Egal. Also es war sehr beliebt und das auch mit Recht. Das ist ein sehr gutes Mittel. Aber wenn ich mir halt angucke, dass No Rinse immer noch mega abliefert und das Echo auch richtig geil ist, frage ich mich persönlich einfach, warum noch mehr? Das McKees kenne ich nicht, ich bestelle das gerne mal mit. Ich tue mich da persönlich sehr, sehr schwer bei einer No-Rinse, die eh schon gut ist, ONR, Echo, dann zu sagen, hey, das hat jetzt aber Benefit X, weil es...
Gibt es die McKees vielleicht in der Galone?
Gut, gibt es die anderen ja auch.
Ja, stimmt.
Von daher ist das sogar größer. Argument. Carpro gibt es in 5 Litern und es ist, ich glaube, beides.
Und Carpro ist natürlich relativ teuer im Vergleich mit den anderen.
Aber Optimum gibt es definitiv. Man
bei McKees natürlich mal gucken.
Ja, warte mal, ich kann ja mal parallel gucken. Also von daher ist das eine Frage, die ich persönlich zwar aus Suchtgründen verstehen kann, so wie was ist mit dem neuen Wachs XY, aber ich persönlich sehe da keine Notwendigkeit, das wollte ich sagen. Darum, und da haben wir das gleiche Problem, was ich vorhin sagte, mit dem, wie hieß es noch, Infinity Wax. Ja. Wenn wir das McKees hier rüberholen, müssen wir uns um die benannten Datenblätter und Co. kümmern. Und das für eine Norrins-Wäsche, die immer noch in dem Sektor, ich sag mal, homöopathisch angewendet wird und verkauft wird. Schwierig. Sehr schwierig. Also, aber also ich bestelle das mir gern mal. Das ist überhaupt kein Problem. Wie heißt es?
914.
Ah, Rinseless Wash, da ist es. McKees.com, zack. Gehen wir nochmal drauf. Ah ja, direkt hier im.
Wobei, direkt das
könnte auch eine. Ja, 128 Ounces. Ja, $50. Ach, gibt es noch ein Refill-Kit. Da ist dann 144 Ounces drin. Okay. Weiß gar nicht, wie viel. Ich bin in Unzen, bin ich gerade schlecht.
Was
nee, eine Gallone sind 128 Unzen. Also es ist mehr als eine Gallone. Das Refill-Kit.
Was hat das 144?
Wobei das Refill-Kit ist, glaube ich, eine Leerflasche und die Gallone. Ja, dann macht das Sinn. Also die Gallone kostet $50 plus Tax in Amerika. Das ist auch nicht wenig. Mhm. Also das, je nachdem, da kannst du 10% nochmal draufrechnen. Also je nach Lokalität in Amerika zwischen 55 und $60. Also sagen wir mal roundabout mit Steuern und allem dran, muss das Ding im Kanister für über 60 Euro weggehen bei uns. Ist jetzt auch nicht ganz so
preisig. Ich habe jetzt die Preise von den anderen beiden, die wir haben, nicht im Kopf,
weiß auf dem Schirm. Kann ich aber preislich wird es zumindest meiner Meinung nach, wenn ich die jetzt hier so lese, keinen riesen Vorteil haben. Ob das jetzt so geil ist, also ich bestelle es gern mal, habe ich gar kein Problem mit, aber und ich gebe auch gerne mal was zum Testen ab hier an den lieben PPD Lackveredelung, wenn er möchte. Tue mich da, wie gesagt, bei Norrins sehr, sehr schwer. Das ist so.
Wir hatten halt auch schon mal ein paar, die sich gar nicht verkauft haben, ne? Also eine Surf City Professional Serie zum Beispiel.
Nee, das stimmt nicht. Die geht eigentlich ganz gut. Die hat ziemlich viele Fans. Wir haben nur ein Riesenproblem. Also nicht wir, also unmittelbar wir, weil Surf City kriegt die Kanister nicht dicht.
Okay.
Da ist irgendwas drin, was oben die Siegel löst. Und es ist jeder Kanister ausgelaufen, dass wir Reklamationen en masse hatten. Und die sind nicht dicht zu bekommen. Wir haben da selbst eigene Verschlüsse drauf gemacht. Das hat nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich gesagt, das geht nicht mehr und habe die Kanister rausgenommen. Die normalen Halbliterflaschen gehen. Ja. Aber ja, das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, darum steigt doch die Popularität nicht, weil die Leute, die es gut finden, sagen, sorry, für die Flasche zu teuer.
Ja, klar, ich brauche mehr.
Ja, und das ist halt echt kacke irgendwie. Aber Surf City kriegt es nicht hin. Ist leider echt ein Problem. Also, wir schauen uns das mal an. Sehr gern. Und wenn wir es haben, geht eine Probe an den PPD und dann darf er gerne mal eine Rückmeldung geben. So. Was haben wir noch? Timo, mach mal du irgendwas.
Soll ich mal was machen?
Ja, ja.
Ich frage mich zwar, warum sie das fragt, aber die Nini fragt, welche Hebebühne wir haben in unserer Halle stehen haben, beziehungsweise ob wir eine Empfehlung für Hobbyisten haben. Will sie wirklich ihr Auto hochlegen?
Wo ist denn die Frage?
Auf der gleichen Seite, direkt drunter. Unter,
ach, da.
Genau.
Das gute Licht
drunter. Also welche Hebebühne wir haben, können wir dir natürlich sofort sagen. Wir haben eine WWW war es, glaube ich, gell?
WD.
WD.
WDW.
WDW, also, so rum war es, genau. Ja. Welt der Wunder. Genau. WDW Hebebühne. Findest du im Internet tatsächlich, wenn du das googelst, WDW, hat noch irgendeinen Zusatz, glaube ich. Ist keine klassische Hebebühne, wie man sie so kennt. Die meisten Hebebühnen, die privat so genutzt werden, sind wahrscheinlich eher die dich am Holm komplett hochnehmen, wo du drauf fährst und dann im Prinzip so Unterlegklötze hinlegst. Und die dann über den Hollen praktisch komplett die ganze Fläche unter dir, unter dem Auto haben. Unsere Hebebühne arbeitet mit Armen. Die liegt flach auf dem Boden. Kannst du auch überall hin fahren, transportieren, machen, tun, weil die beweglich ist. Also kannst du Rollen runterdrücken und dann mit so einem Rangierhebel das Ding durch die Gegend fahren. Und wird mit einem Druckluftanschluss betrieben. Du hast da so ein großes Motorsteuergerät dabei, was an Druckluft angeschlossen ist. Und dann geht die nach oben und hat halt an jeder Seite zwei Arme, die dann mit entsprechenden Gummiauflagen unter deine Wagenheberaufnahme fassen. Das Schöne an dieser Hebebühne ist A, dass sie relativ flach auf dem Boden liegt. Die kommt so, hat so eine Höhe von, ich würde mal sagen, 6 Zentimetern vielleicht, wenn sie ganz unten ist. Das heißt, es reicht in der Regel für die allermeisten Fahrzeuge schon so zum Drüberfahren. Wir haben natürlich, um vorbereitet zu sein für auch tiefer gelegte Gerätschaften, noch Kunststoff über Fahrrampen. Also die aber über die komplette Fläche ja liegen, dahingelegt, damit man im Prinzip auch fast auf die gleiche Höhe kommt, wie die Hebebühne selber ist und damit praktisch fast allen Autos drüber fahren kann. Das Schöne daran ist, dass wenn du diese Hebebühne nutzt mit diesen vier Armen, sind deine Räder frei. Während bei den meisten anderen Hebebühnen oder bei vielen anderen Hebebühnen stehen halt deine Räder mit drauf. Und wie gesagt, die Hebebühne geht komplett am Holm entlang. Du hast also relativ wenig Bewegungsfreiheit am Holm selbst. Du fängst dann an, auch mit der Poliermaschine vielleicht Probleme zu kriegen, wenn du unten am Holm bist, weil du nicht genug Abstand hinbekommst. Und bei der ist es wirklich so, dass du nur diesen Arm da im Weg hast und das ist eigentlich so gering, dass mir das noch nie irgendwie aufgestoßen ist. Räder sind frei, hängen also runter. Du kommst also schön auch in den Radkasten rein, kannst die Räder drehen bei Bedarf, wenn du die Felgen nochmal irgendwie machen möchtest. Das ist ein tolles Teil. Ich finde sie nach wie vor mega. Liegt preislich gar nicht mal unerschwinglich.
Es kommt jetzt drauf an. Also ich glaube, die hat auch irgendwie 3 Steine gekostet oder so.
Ja, ich glaube, 2,5 kriegst du sie.
Ja, plus die Arme und sowas dann noch. Also kommst schon roundabout auf die Richtung 2,8 bis 3.
Es kann sein, dass du so einen China-Böller auch für 2.000 kriegst, ne?
Oder ja, bestimmt. Ja. Ich meine, klar, es gibt natürlich viele Anbieter. Ne? Also es geht immer günstiger, klar. Nur kurz mal nebenbei, was mich gerade gewundert hat. Ich wollte ja gerade die Website raussuchen. Also die Website ist eigentlich www.lift.com. Mhm,
genau.
Kurioserweise steht hier im Impressum eine Firma aus Wiesbaden.
So.
Also Plan 4 LLC.
Habe ich nie geguckt. Ja.
Also an dieser Stelle mal, wer da interessiert dran ist, der Timo hat einen sehr, sehr guten Kontakt, weil die kommen aus Polen.
Ne? Ja, also werden in Polen hergestellt.
Genau, und wir haben einen super Kontakt dazu, der sich sehr, sehr freut, wenn darüber auch ein Geschäft läuft. Ich vermute mal, der wird auch eine kleine Provision kriegen, aber das ist jemand, der sich extrem kümmert.
Das ist richtig.
Immer erreichbar ist, ja. Ne? Wenn wir Rückfragen haben, wenn wir Probleme haben, servicemäßig ganz weit vorne, weil auch die Bühne kann mal eine Macke haben irgendwo. Ne? Wir hatten auch irgendwie am Druckluftding irgendwas.
Also erstmal musste der ursächlich noch kommen, weil die hatten eine Zeit lang so viele Bestellungen, dass die auch Schwierigkeiten hatten, die Motoren anzuschaffen. Mhm. Und dann war es so, dass da, ich glaube, irgendein Bauteil fehlte da drin, das musste er noch nachliefern, da kam man dann persönlich vorbei. Und dann hatte ich einmal das Problem, dass diese Bühne funktioniert beim Runterlassen so, dass man die hat so eine Sperre und alle paar, keine Ahnung, 20 Zentimeter oder so, fällt diese Sperre mit wirklich schweren Metallarmen rein, sodass man dann auch im Prinzip das Fahrzeug über Nacht so stehen lassen kann. Das hängt dann nicht in dem Druckluftzylinder vom Gewicht her, sondern es hängt auf dieser Sperre. Und diese Sperre muss man natürlich dann entriegeln. Die bleibt dann also oben und dann fährt man das Auto runter. Natürlich hat diese Bühne, ist nicht dumm, die hat einen Sensor, der sagt, wie schnell da gerade was runtergeht. Mhm. Und wenn ihr das zu schnell geht, geht die in eine Schutzschaltung. Und diese Empfindlichkeit kann man aber einstellen. Und wir hatten die am Anfang auf einem bestimmten Wert stehen. Mhm. Und dann haben wir dann 7er Langversion drauf gehabt mit, keine Ahnung, 2,3 Tonnen Gewicht oder so. Das erste richtig, richtig große, richtig schwere Auto. Und den hatte ich ganz oben und habe den dann runtergelassen. Und natürlich ist das so, diese Bühne, wenn die ganz oben ist, dann geht die sehr langsam, weil die erstmal über einen gewissen Punkt drüber muss. Mhm. Die Arme sind dann fast senkrecht. Und dann dauert das eine Zeit lang. Aber wenn die natürlich, je weiter runter die kommt, desto mehr liegt Gewicht auf diesem Gasdruckzylinder. Und dann ging das plötzlich ganz schnell mit diesem 2,3 Tonnen 7er BMW. Ziemlich schnell, beängstigend schnell. Und dann hat die Bühne gesagt, nee, das geht mir zu schnell und ist in diese Schutzschaltung gegangen.
Schon mal gut zu wissen, dass die Schutzschaltung funktioniert.
Sie hat funktioniert, Gott sei Dank. Und das war dann so circa 10 Zentimeter über dem Boden.
Oh, echt? Oh,
ja.
Ist mir gar nicht
erzählt. Ja, oder 15 Zentimeter. Und nun, dann ging nichts mehr.
Stimmt, genau.
Dann hing die da in dieser Schutzschaltung und ich war weiter auf runtermachen, runtermachen, runtermachen. Du musst halt musst einen Totmannschalter drücken und den Runtermachschalter drücken. Und es ging halt nicht weiter. Oder Millimeter für Millimeter, also wirklich Millimeter für Millimeter. Ich glaube, ich stand am Ende, ich habe erstmal angerufen dann den Service und habe gesagt, hier so und so ist das. Und dann hat gesagt, ja, das muss jetzt erstmal runter. Und ich habe gesagt, aber tut sich nichts mehr. Doch, da tut sich was, das dauert nur.
Genau.
20 Minuten für die letzten 10 Zentimeter. Ich habe wirklich gedacht, wie kriegen wir jetzt dieses Auto da runter?
Ja? Echt übel, ey.
Und es ging dann irgendwann. 20 Minuten hat es, glaube ich, gedauert und dann war das Auto unten. Und dann hat er die Empfindlichkeit nochmal eingestellt und da war er auch innerhalb von 2 oder 3 Tagen ist er vorbeigekommen, hat die Empfindlichkeit geändert. Also Service mega. Genau. Der Typ ist wirklich sehr nett. Und auch wenn er selbst Pole ist und die Firma von da kommt, ich glaube, er hat eine eine Basisadresse auch in Deutschland, mhm, hat ja. Familie in Deutschland, also der ist eigentlich ständig in Deutschland unterwegs, genau. sodass er da nicht immer aus Polen anreisen muss.
Genau.
Und,
ja. Also sehr empfehlenswert, also daher, weil das war mir jetzt auch gerade neu, das sagt nichts, dass die jetzt auf einmal in Wiesbaden sitzen, aber das, mir war das neu.
Ja, es ist ja noch dieser andere, der den Sale macht, ne?
Ja, ja, aber keine Ahnung, also mein Hinweis nur, wir kriegen da nichts dafür, ne? Also auch das unentgeltliche Werbung, aber wenn ihr wirklich Interesse an so einer Bühne habt, meldet euch beim Timo, ne, gerne oder auch bei mir oder bei uns generell und fragt nach dem Kontakt. Das ist wirklich seriös. Also wir vermitteln hier ja. nicht irgendeinen Schwachsinn. Der ist von dieser Firma okay. und der macht das halt eben mit eigenem Namen, glaube ich, ne, irgendwie als Vermittler irgendwie, wie auch ja. immer. Aber macht halt auch den Service. Und der freut sich wirklich, wenn darüber ein Kontakt zustande kommt. Und wir sind ihm sehr, sehr dankbar, weil er auch uns bei dieser, war das nicht auch die Langversion?
Nee, das war die S-Klasse. Ne? Von der S-Klasse ja. die Langversion, genau. als wir dann plötzlich auch die längeren Arme brauchten. Und die waren auch innerhalb von zwei Tagen waren sie hier ja. gewesen.
Also mega. Also wirklich toller Service. Also wer da ein ernsthaftes Interesse hat, gerne melden und wir vermitteln den Kontakt und dann habt ihr eine schöne Adresse, wo ihr diese Bühne kaufen könnt. Aber wie gesagt, so 2,5 bis 3 muss man investieren. Habe ich übrigens gestern bei Instagram gesehen. Die sind auch bei Instagram, also könnt ihr mal gucken nach WDW. Die kann jetzt auch in verschiedenen Farben bestellt werden. Die können wohl alle RAL-Farben jetzt.
Das ist ja cool.
Das ist schon sehr geil. Also habe ich auch gedacht, so, ha, das kommt. Ich meine, uns ist ja blau, das passt ja halbwegs ganz gut hier zum Hallenblau, was wir in den Rändern haben. Aber da geht alles, da war Neongelb und so ein Knallorange und so, schon ziemlich fett. Also die kann man auch stylisch dann machen. Ja, also das wäre so unsere Empfehlung. Viel mehr Bühnenerfahrung haben wir aber auch nicht.
Nee. Ne? Also doch, ich stand mal auf einer Bühne, öfter schon, aber andere Bühnenerfahrung
haben wir nicht. Große Bühne ist uns bisher verwehrt geblieben.
Ja. So.
So.
Was haben wir denn noch?
Lange Hose Official.
Sensationeller Name. Also ja. den finde ich wirklich Lange Hose unterstrich Official.
Ja. Prima Amigo geeignet, um Alufelgen wieder etwas schöner zu bekommen. Klarlack ist noch intakt.
Kurze Antwort.
Klar.
Ja.
Grundsätzlich klar.
Ja, absolut.
Hat natürlich eine Grenze.
Ja, klar.
Aber 100%. Also Amigo für alle lackierten Flächen geeignet.
Genau.
Und
mache ich relativ oft tatsächlich bei unseren Aufbereitungsautos, wo die Felge jetzt im äußeren, also im Sichtbereich, wir machen ja eh nur den Sichtbereich. Also nein, wir machen natürlich auch das Felgenbett sauber, ja. soweit wie es geht. Aber wir können natürlich, was wir nicht machen, ist Felgen demontieren. Den zuschieben wir uns nicht an, genau. Mhm, den Schuh genau. ziehen wir uns nicht an. Aber wenn es dann da wirklich nochmal ein bisschen Reste gegeben hat oder man merkt, oh, da ist so ein bisschen matt an der Stelle, dann gehe ich auch einmal mit Prima Amigo da drüber und danach wieder schön glanz und schön glatt. Und
genau, also immer Abhängigkeit vom Zustand. Ich meine, Klarlack ist noch intakt, klingt jetzt aber eher so, als wäre sie trotzdem abgerockt. Muss halt nach eigenem Ermessen machen. Grundsätzlich kannst du jede Felge auch mit ganz normaler Politur polieren. Aber Amigo geht selbstverständlich auch und kann durchaus, gerade bei so kleinen Flecken oder sowas, absolut was bewirken.
Ja, also, eingebrannter Bremsstaub geht dann auch in der Regel gut ab. Mhm. Also, wenn es nicht irgendwie Zentimeter dick verkrustet ist.
Genau. Ach, siehst du mal, die nächste Frage, die daran anschließt, direkt links nebendran,
ja.
die hätten wir eigentlich auch unserem lieben Kollegen Sebastian stellen können, weil er da einen positiven Fall in diesem Fall hat.
Genau.
Ihr habt, glaube ich, einen negativen?
Ich hatte einen negativen und einen positiven.
Ah, okay. Ja, also bevor die Leute denken, wir reden über Corona-Tests, wir reden über die Frage vom Andreas R77, der fragt, keramische Felgenversiegelung bei pulverbeschichteten Felgen sinnvoll? Hält das?
Lange Zeit haben wir gesagt, brauchst du nicht machen, hält nicht.
Mhm.
Bis tatsächlich, also weil ich es auch auf meinen eigenen Felgen da 2010 oder wann, 2009, 2010 gemacht habe und es hielt gar nicht.
Mhm, genau.
Der Sebastian, der Unterbodenspezialist, hat es gemacht und es hielt.
Mhm. War frisch gepulvert, also nachträglich, nicht ab Werk.
Genau, also definitiv gepulverte. Mhm. Und auch bei meinen zuletzt behandelten gepulverten Felgen hielt es.
Mhm.
Also es kann vielleicht mal nicht halten, aber bisher haben wir mehr Fälle, wo es hält und weniger, wo es nicht hält. 2-2-1.
2-2-1, genau. Mehr Fälle haben wir jetzt persönlich nicht. Also grundsätzlich kann man es eh anwenden. Das ist grundsätzlich kein Schaden. Das Schlimmste, nee. Was passieren kann, dass es nicht hält, klar, dann wäre es natürlich schade, weil teuer.
Geld.
Mhm. Ob es sinnvoll ist, auf einer gepulverten, die halt eigentlich die genaue Eigenschaft hat, eben leichter sich reinigen zu lassen und Anhaftungen eher verringern.
Ja, haben wir auch früher immer gesagt, ne? Wenn du dabei bist und da dabei bleibst, die häufig sauber machst und so, dann brauchst du es wahrscheinlich nicht, weil sie halt deutlich weniger auch verkrustet und nicht so schnell Bremsstaub einbrennen lässt. Aber wenn das nicht der Fall ist, also wenn man nicht so oft dran kann, dann spricht erstmal nichts dagegen, das auszuprobieren. Ne?
Ja. So, bleibt mal bei Versiegelung. Ma-Felgen viele O's und PL. Welche Scheibenenteiser beeinflussen nicht oder nur gering die Standzeit von G1? Ja, das kann man nicht sagen. Ne? Nee. Also ich weiß definitiv von einigen Leuten, die benutzen Scheibenenteiser ohne jegliche Probleme und das willkürlich.
Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Scheibenenteiser auch zu größten Teilen, zu vielen großen Anteilen aus alkoholischen Substanzen besteht, kann es der G1 eigentlich nicht so viel ausmachen.
Genau, also ich habe auch mal in England ein bisschen nachgelesen. Also ich weiß es von hier, von Kunden, die es machen. Ich benutze sowas halt nicht, aber hatten wir vorhin ja schon. Ich komme eher selten in die Verlegenheit, einen Enteiser zu brauchen. Im schlimmsten Fall, wenn es mal ein, zweimal im Jahr vorkommt, dann ja, ökologisch wertvoll, bleibt dann halt mal 5 Minuten das Auto stehen. Das ist dann halt so. Ich habe leider keine Frontscheibenheizung, wie ein schöner Ford. Aber das kommt bei mir wirklich ein, zweimal im Jahr nur vor. Und ansonsten, da für die Zwecke benutze ich sowas halt nicht. Das ist, ich brauche das nicht. Aber ich kenne eben Leute, die es machen. Und ergänzend dazu habe ich im englischen Forum, wo G-Technik sehr untriebig ist, was so Beiträge betrifft, auch einige Beiträge gefunden, wo Leute sagen, feuern alles drauf. Ich glaube, sogar in Deutschland habe ich ein Forum gefunden, wo das drin stand. Also ich kann es von mehreren Kunden sagen und ich kann es aus Internetrecherche aussagen. Aber welches Produkt selbst?
Genau, also ja.
Keine Ahnung.
Wir kennen ja ohnehin nur einen.
Ja, das ist Sonax.
Den wir selber im Programm haben, der offensichtlich da keine Probleme macht. Ja, also wie gesagt, die alkoholisch basiert sind hauptsächlich, wenn man das vielleicht in Erfahrung bringen kann, sollten, dürften keine Probleme machen, denn du nutzt auch Alkohol, um die Reste vom G1 runterzuholen. Ja. Du kannst Alkohol nutzen, um deine Scheibe, also Isopropanol-Mischung kannst du nutzen, um deine Scheibe zu säubern.
Ohnehin
Glasreiniger. Ohnehin in den meisten Glasreinigern drin. Von daher, das ist eine Sache, die G1 eigentlich nichts anhaben dürfte.
Genau, aber ohne Gewehr, weil wir kennen natürlich beileibe nicht alle, wenn überhaupt viele Scheibenenteiser. So, nächste Frage. Felix0606, bringt den Team jetzt ein bisschen in Verlegenheit. warum habt ihr den Kochchemie ASC, den All-Surface Cleaner, noch immer nicht aufgenommen? Weil ich es noch immer nicht, weiß ich jetzt gar nicht, ob die Frage schon mal kam. Ja, suggeriert es zumindest.
Vielleicht auch, weil, ja, also die Frage kam, glaube ich, noch nicht. Aber alle anderen haben ihn schon und wir noch nicht.
Das kann sein, ja. Das war, weiß ich gar nicht, ob es alle anderen haben.
Weiß ich auch nicht.
Also, Hauptsache mal
gesagt. Weht der Wind aus der Richtung. Also, tatsächlich haben wir den nachgeliefert bekommen irgendwann. Der war nicht in der ersten Rutsche damals dabei von Kochchemie-Produkten, die wir getestet haben, nachdem wir dann wieder Produkte ins Sortiment aufgenommen haben. Der kam irgendwann später. Ich habe ihn relativ spät erst angewendet, erstmalig. Und wir haben uns, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Frage gestellt, wo die Differenzierung zum Multi-Interior-Cleaner ist. Da haben wir uns jetzt mal ein bisschen kundgetan, weil man kann ja auch nicht alles wissen. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass der ASC wohl ganz offensichtlich ein bisschen milder ist als jetzt eine Green-Star-Mischung oder halt auch der Multi-Interior-Cleaner. Und dass er vielleicht ein bisschen vielseitiger anwendbar ist, was die Oberflächen selbst angeht. Wir werden das jetzt nochmal ein bisschen in Angriff nehmen. Wir haben die Flasche ja noch hier. 2-3 Dinge ausprobieren. Kochchemie nimmt da auch den Mund relativ voll, was die Anwendung auf TFT-Displays und empfindlichen Materialien wie Klavierlack angeht. Das ist ja immer so die Königsdisziplin, wenn da ein Innenraumreiniger oder mein Allzweckreiniger tatsächlich spurenfrei funktioniert, dann hat er schon mal was gewonnen. Ja, und da gucken wir mal, ne?
Genau, RST war ja, glaube ich, für alle glatten Oberflächen.
Genau, All-Surface-Cleaner für alle glatten
also jetzt nicht Oberflächen, wie der,
kein Textil.
Genau, Multi-Interior wäre Textil zum Beispiel auch wieder, ne? Und das ist der natürlich dann nicht. Aber mal ausprobieren. Also das heißt auch, du hast ja schon ein bisschen rumprobiert, aber das ist tatsächlich so, habe ich ja gestern auch gesagt, die Differenzierung, da tue ich mich halt auch schwer, weil es steht dann, kannst du für Leder nehmen, okay, das kann ich in Quick-Interior-Detailer auch, TFTs kann ich auch nehmen. Jetzt musst du eigentlich nur rausfinden, ob die Eigenschaft so herausragend gut ist, dass es sich lohnt oder ob wir nachher sagen, einer von vielen oder vielleicht sogar schlechter. Daher, ja, wir testen. Er steht hier.
Ist zumindest versprochen.
So, noch ein bisschen die lange Hose. Ich hätte gerne noch ein paar Antworten. Wir sind schon auf der letzten Seite und danach gibt es noch ein schönes, naja, ich greife noch nicht vor. Lange Hose Official Lackschutzprodukt für ein Kfz, was draußen steht und selten gefahren wird.
Das ist eine interessante Anforderung.
Ja.
Selten.
Ja.
Ja, draußen stehen
und das selten. Das trifft auch auf den Dodge Ram da draußen zu.
Stimmt. Ja, was hast du denn da drauf? Funktioniert das noch?
Ich glaube momentan so ein Dreckschutz. Also lustigerweise dürfte wahrscheinlich immer noch an den Seiten ein Coating funktionieren, weil da halt kein Dreck drauf liegt. Ja, das ist natürlich jetzt, ich glaube, das fehlt eine Information, wie wird der Wagen gepflegt?
Ja.
Also wenn jetzt, kann man vielleicht so beantworten, wenn die Pflege schon trotzdem häufig und regelmäßig stattfindet, wäre ich bei einer Sprühversiegelung.
Mhm.
Ne? Sonax hier neue Ceramic-Sprühversiegelung aus der Extreme-Serie, super geiles Zeug. Alternativ McGuire's, auch ein geiles Zeug. Je nach Anwendung.
Das könnte man ja tatsächlich so handhaben vielleicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ein Auto, was selten gefahren wird, vielleicht zu einem bestimmten Einsatzzweck oder wie auch immer, vielleicht möchte es dann schön aussehen.
Mhm.
Vielleicht ist es dann ein Auto, was gewaschen wird, bevor es gefahren wird.
Ja, kann das sein, ja.
Zum Beispiel, weil es halt vorher 5 Wochen dran nur rumstand. Und dann ist es ja eigentlich sogar super sinnvoll, wenn man dann ein Sprühprodukt nimmt, weil dann kannst du es direkt machen.
Ja, genau. Im Zuge der Wäsche, nach der Wäsche.
Ja.
Beim Trocknen.
Und ob das jetzt immer so viel, also wenn ein Fahrzeug nur steht, ob es einen riesengroßen Unterschied macht, ob du da jetzt ein Coating drauf hast oder aber ein Wachs oder eine Sprühversiegelung. Schwierig.
Also mir persönlich ist es so, dass ich beim Ram mittlerweile sagen würde, das Coating war mir zu schade oder wäre mir jetzt im Rückblick zu schade, weil es einfach durch die lange Standzeit, aber in meinem Fall mit wenig Pflege, sehr, sehr schnell vernichtet war durch den draufliegenden Schmutz und war auch nicht mehr zu reaktivieren. Das ist ein bisschen schade gewesen. Aber bei mir ist es halt auch so, dass das Pflegeverhalten halt auch nicht da ist im Moment. Und deshalb, also bei mir ist es echt schwierig. Ich wüsste nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich bei der nächsten Wäsche auch ein Sprühprodukt und hoffentlich komme wieder zu einer Wäsche. Coating wäre mir der Aufwand zu schade, weil der Ertrag halt meiner Meinung nach doch nicht so da war für ein Stehzeug im Dreck mit schlechter Pflege. Wenn jetzt hier, wie gesagt, dieses Pflegeverhalten da ist von dem Fahrzeug, wäre ich ganz sicher bei einem Sprühprodukt. Also absolut.
Ja.
Sagen wir, nächste Frage auch vom Herrn von zu lange Hose.
Ja, können wir machen.
Ob der im Sommer sich kurze Hose official nennt? Man weiß es nicht.
Zwei Profile,
genau. Die schreibt im Sommer kein Wort unter diesem
Winter- und Sommerprofil.
Wäre eigentlich geil. Kleiner Tipp, wenn du uns hier zum Lachen bringen willst, dann bitte beim nächsten Mal unter kurze Hose official fragen. Vielleicht gibt es den ja schon.
Kann man kleinere Klarlackschäden halbwegs sinnvoll mit dem Lackstift ausbessern? Also ja, kann man.
Mhm.
Wir können jetzt mal kleinere Klarlackschäden als solche definieren. Dass es beispielsweise sich um Steinschläge handelt. Viel mehr als eine Fläche von, ich würde mal sagen, nicht ganz erbsengroß, würde ich aber nicht machen.
Hm.
Weil dann wird es irgendwann unschön. Da musst
erbsengroß
du,
ist auch schon viel.
Eigentlich, ja, ne? Das ist eigentlich schon viel. Du musst dann viel malen. Und malen ist eigentlich, wird unschön.
Hm.
Wenn du Steinschläge ausbesserst mit dem Lackstift, dann tupfst du ja oder ja, machst so immer so leichte Tupfbewegungen und malst nicht, wie wenn du jetzt irgendwie im Kunstunterricht bist. Und auch dort ist es dann immer so, dass, also das Allerwichtigste, wenn du kleinere Klarlackschäden und Steinschläge selber ausbesserst, ist, kannst du nicht wegschmeißen, weil damit musst du zumachen, aber nimm nicht diesen Pinsel, der in dem Lackstift drin ist. Damit kannst du dir Fingernägel lackieren, aber nicht kleine Steinschläge ausbessern.
Schön, was ist H0? Heißt die, glaube ich?
00 oder sowas, also so aus dem Hobbybaubereich, wenn du Modelle bemalst, gibt es ganz, 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 ganz dünne Pinselchen.
Mhm.
Die bitte besorgen. Und ich habe da, glaube ich, 2 unterschiedliche Größen, dünnen, und arbeite mit denen und dann wird wirklich nur getupft. Und was du in der Regel auch machen solltest, gerade beim Basislack, weil er kommt schon sehr, sehr, sehr dick aus dem Fläschchen raus, was du bei deinem Händler für dein Fahrzeug bekommst, Universalverdünnungen dazu. Also wenn jetzt die Lackspezialisten auch sagen, dass es gibt ja unterschiedliche Verdünnungen. Ich bin mit Universalverdünnungen bisher immer sehr gut gefahren. Da hat sich auch nachher kein Problem ergeben. Ein bisschen verdünnen die Geschichte, irgendwie in so ein kleines Döppchen rein. Ein bisschen verdünnen, bis man da so ein bisschen den Dreh raus hat, wie dick, wie dünn es sein soll. Das dauert ein bisschen. Wenn es zu dünn gemacht wurde, musst du halt 2-3 Mal häufiger tupfen mit deinem kleinen Pinselchen. Weil das nie so aussieht wie in dem Moment, wo du es ausgetupft hast. Also das fällt dann ein, die Lösemittel lüften ab Und dann hast du eine deutlich dünnere Menge als zuerst. Und zuerst denkst du, oh mein Gott, da ist so ein Tropfen drauf. Und dann fällt der aber ein. Und dann kann man meistens noch ein-, zweimal nachlegen mit Basislack. Und das Gleiche dann mit dem Klarlack hinterher nochmal ein-, zweimal. Das geht schon. Danach dann entsprechend schleifen, wieder hochpolieren.
Das ist das große Problem für viele natürlich. Ne?
Genau, das schließt sich dann an. Du musst diesen Tropfen, den du da aufgebaut hast, natürlich wieder auf die Höhe der normalen Lackebene wieder runterkriegen. Das geht nur mit Schleifen und wieder hochpolieren.
Sonst sieht es halt aus, wie es aussieht. Ja. Wie man es immer wieder sieht. Genau. Oh, ich habe hier mal was dicker ausgetupft. Tropfen. Ja, genau.
Richtig.
Mit dem dicken Pinsel.
Und aber alles, was sag mal, von halbwegs so runden Beschädigungen sich entfernt, sobald es anfängt, ein 2 Zentimeter langer Strich zu sein oder sowas, dann musst du anfangen zu malen, dann wird es alleine schon vom Bild her unschön. Wenn man einen 2 Zentimeter langen Strich tupft, dann hast du ganz viele Tupfer. Mhm. Ich glaube, dann wird es wirklich, dann fängt man an, sich zu verkünsteln, dann fängt man auch an, in den nebenan liegenden Klarlack reinzumalen und gar nicht mehr unbedingt die eigentliche Beschädigung zu treffen.
Kann
hässlich werden. Schwierig.
Ja. Genau. Aber geht grundsätzlich, absolut. Also einfache Frage, einfache Antwort. Nee, schwere Frage, einfache Antwort. Waschbox fragt, welche Airbrush fürs Coating von Felgen?
Keine Ahnung.
Genau. Keine Ahnung. Also wir wissen es echt nicht. Noch nie mit befasst. Nee, ganz nicht. Ehrlich, noch nie Thema gewesen bei uns. Ich weiß, es wird in der Praxis häufiger gemacht. Mir hat letztens jemand gesagt, dass die Carpro-Felgen, die G-Technik-Felgenversiegelung nicht geeignet sei, laut eigener Erfahrung, für die Airbrush. Mhm. Hat wohl mit Surfaces da ganz gute Erfahrungen gemacht. Mehr kann ich aber dann auch nicht zu sagen. Also bin ich komplett raus und du offensichtlich auch. Also von daher ehrlich beantwortet, keine Ahnung. Sorry. Fresh Up Karlsruhe. Eure Duftfavoriten, Varianten, Tipps bezüglich guten Duft im Auto.
Nicht Puppen.
Toll.
Ja, nu.
Das ist so eine richtige Facebook-Antwort, ne, wo ich jetzt direkt jemanden abschmieren würde. Sei froh, dass du so weit weg sitzt. Ja, Standard.
Du bist raus aus der Gruppe.
Genau, ja, ohne Scheiß. Standard in der Fahrzeugpflege Facebook-Gruppe. Ja, ich habe schlechten Geruch im Auto. Was soll ich machen? Ist nächstes Mal nicht ins Auto reinkacken. ja, weißt du, da könnte ich schon ausflippen, ey. Ich meine, jetzt ist ja lustig gemeint, aber das ist so, weißt du, da sucht jemand Hilfe und dann kriegst du so eine Sau-Antwort.
Ja. Ah. Okay, ich bin jetzt gesperrt für diese Antwort.
Ja, Timo ist jetzt gesperrt. Also erstmal zu Duftfavoriten möchte ich mich gar nicht äußern, weil es ist subjektiv. Das ist wie wenn du sagst, was ist das beste Parfum?
Ja, stimmt. Ja,
guckt man das Regal bei Douglas und Co. Puh, da wird es schwierig. Das ist ja sehr subjektiv, also was man selbst am liebsten mag. Wenn da ist ja Fresh Up Karlsruhe mit Logo hier sogar vorhanden ist, gehe ich mal von einem gewerblichen Anwendungsbereich aus. Ich muss sagen, wir verhalten uns da komplett neutral,
ja.
Was Kundenfahrzeuge betrifft.
Was angeht.
Ne? Es sei denn, ein Kunde wünscht etwas. Gibt's ja.
Ja, 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 stimmt.
Aber ansonsten, wenn es um eine Neutralisierung mit diesen Dosen zum Beispiel geht, die wir machen keine Ozonreinigung, hat man auch schon mal im Podcast beantwortet. Wir machen keine Ozonreinigung, aber wir machen durchaus mal sowas wie die Meguiars-Dosen oder jetzt ganz neu auch bei uns die Sonax-Dosen. Richtig coole Dinger und auch preisgünstiger. Die gibt's ja, zumindest bei Sonax, mit und ohne Duft.
Korrekt.
Meguiars hat sich auf nur Duft beschränkt. Da würden wir bei einem Kundenauto, es sei denn, der Kunde sagt, hey, ja, so ein bisschen frisch riechen wäre cool nach irgendwas, dann kann man das gerne machen. Ansonsten würde definitiv nur die Sonax Neutraldose ins Auto reinkommen, weil du weißt halt nicht, wo wir bei dem Geschmacksthema sind. Ne? Nachher kommt der Kunde und sagt so, nach Kirche, ich hasse Kirche. Mhm. Ja, keine Ahnung, weißt du, das ist so, nee, also das Risiko ist da zu hoch. Und ansonsten ist es halt, wie gesagt, sehr, sehr subjektiv. Es ist wie das beliebte Beispiel bei uns, Lederpflege, die nach Leder riecht. Stell die Flasche hin, es kommen 3 Leute in den Laden. Der erste sagt, ich muss gleich brechen.
Ja.
Die anderen 2 sagen, boah, geil, riecht so gut nach Leder, nehme ich mit.
Ja. Stimmt. Ja. Also mein Favorit ist trotzdem immer noch das Carpro Skies Blue. Mhm. Weil es vom, ja, ich find, mag den Duft einfach. Das ist der Duft von dem Eraser praktisch, der auch in deren Entfetterprodukt drin ist. Und finde, dass es auch relativ lange hält. Mhm. Man dreht so einmal alle 2 Tage dreht man das Fläschchen mal um, dann sättigt sich die Kordel, die da dran ist. Mhm. Und dann dünnst du die so 1-2 Tage aus. Ist persönlich mein Favorit. Ja, ist nicht so aufdringlich. Eher ein bisschen zitronig, würde ich sagen. So nicht zu süß.
Ja. Da kommen wir auch schon wieder in die Geschmacksrichtung. Ne? Wie war das mit deiner Frau?
Die fand den scheiße.
Ja. Raus aus dem Auto.
Stimmt, zu intensiv.
Mhm, genau.
Aber das ist, ja, Düfte sind ganz, ganz schwierig und so subjektiv, dass man da nur ganz schwer eine Empfehlung geben kann.
Ja. Lieblingstelefonat, Kunde. Wie riecht denn der?
Ja.
Gut. Gut. Also ich persönlich, da wir jetzt ja doch anscheinend hier in die Verlegenheit kommen, Favoriten zu nennen, also ich persönlich mag extrem gern von Meguiar's die süßeren Düfte, also sprich den, wie heißt der? Fiji Scent ist der eine.
Echt jetzt?
Ja, finde ich geil. Krass. Das riecht so nach Honolulu Urlaub und Co. Und wie heißt der andere? Summer Breeze. Mhm. Finde ich auch ganz geil. Oder alternativ von Sonax, den Cherry Kick heißt der, glaube ich.
Also durchaus die süßeren.
Ja, absolut. Mhm. Also ich finde auch den New Car von Meguiar's nicht verkehrt, aber ich weiß nicht. Also der ist mir persönlich ein bisschen zu schwer, weil das sehr stark nach diesem Ledergeruch riecht, den ich zwar an sich mag, aber wenn er kurzzeitig drin ist, finde ich es ganz cool. Also bei einer Lederpflege finde ich es okay, aber der bleibt halt schon eine geraume Zeit drin durch dieses System und meins ist es dann nicht. Also ich bin da eher so der Süße.
Ja.
Bin ich halt, ne? Wo wir wieder beim Eingangsthema sind.
Ich habe auch schon Zaino Z10 auf ein Schwämmchen ins Auto gelegt.
Ja, siehst du, das ist ja auch völlig okay. Da sind wir wieder beim Geschmack.
Leder.
Mich hat mal vor vielen Jahren einer angerufen, der meinte, wir diesen, ich zitiere mal sinngemäß, diesen beschissenen Duft von diesem Zaino wieder aus dem Auto rausbekommt. Das Auto wäre nicht mehr fahrbar. Das war ein Cabrio wohlgemerkt, ja. Wo ich schon dachte, so okay, das Ding steht offen in der Garage, das ist nach 2 Tagen weg. Der hat sich aufgeführt wie sonst was am Telefon, ja, wie dieser ekelhafte Geruch von dem Zeug rausgeht, von wegen Ledergeruch und es wird stinken wie die Pest. Seine Frau, die wird sich nicht mehr ins Auto setzen.
Familie,
ja, und dann denkst du, okay, und der Timo legt sich halt einen Schwamm und dann sitzt, wo wir wieder beim gleichen Thema wären.
Genau.
Ja, also von daher, aber übrigens an dieser Stelle können wir vielleicht mal einen Aufruf machen, um uns und dich zu entlasten mit einem Punkt. Wenn irgendjemand von unseren Hörern dabei ist, der ein übelst stinkendes Auto hat, oder jemanden kennt, dem da geholfen werden muss. Ganz wichtig an dieser Stelle, es darf auch gerne ein Raucherauto sein.
Oder Hundeauto.
Oder Tiergeruch. Aber wenn es ein Raucherauto oder Hundeauto ist, dann bitte so, dass es zumindest, nachdem man den Geruch entfernt hat, nicht gleich wieder die Geruchsquelle ins Auto packt.
Zumindest mal so 2 Wochen lang.
2-3 Wochen. Also wenn man jetzt vielleicht ein Auto gekauft hat oder ein Nachbar hat eins gekauft, was nach Rauch stinkt, aber er hat nicht Rauch da drin, meldet euch mal bei uns. Wir hätten da nämlich einen kleinen Anschlag auf euch vor. Würden euch kostenlos ein Produkt zur Verfügung stellen, weil uns mangelt es gerade an einem Testobjekt und wir hätten da ein ziemlich spannendes Produkt, was wir vielleicht gerne in den Shop aufnehmen würden. Aber das machen wir halt nur, wenn wir 100% wissen, dass es funktioniert.
Richtig.
Und deshalb, wer da Bedarf hat, auch professionelle Aufbereiter sehr gern, es muss nur Zugriff auf das Fahrzeug sein, dass ihr verifiziert nach 2-3 Wochen sagen könnt, das hat wirklich geholfen. Also gerne bei uns mal melden.
Bedeutend geringer geworden.
Ja, genau. Bitte melden, wir brauchen ein Opferauto. Testobjekt.
So ist es. Gute Idee eigentlich.
Ja, ne? Mhm. Manchmal habe ich auch Geistesblitze. Ja, das kommt nicht oft vor, aber...
Ein bisschen wie die Telefonlawine bei den 3 Fragezeichen.
Ja, stimmt. Ja. Das war auch immer cool. Ja. Telefonlawine war geil.
Ja,
das
ja.
War, ja. 3 Fragezeichen war eh geil.
Mega.
So, Glossworks kann man auch relativ schnell abhandeln.
Letzte jetzt, Frage.
Die Frage ist fast schon überflüssig, weil ich kurz davor noch mit ihm gemessaged habe.
Ach so. Na toll.
Ja, ich habe da auch gedacht, warum schickst du mir jetzt hier die Nachrichten, obwohl wir noch jetzt eine Podcast-Frage beantworten müssen? Nein, Quatsch. Liebe Grüße an den Carlo. Der Carlo hatte von mir bei seinem Besuch oder bei irgendeinem Paket die Autopro-Politur mitbekommen.
Ja, du erinnerst dich? Das ist schön. Da hat es ja jemanden gefunden, der sie verarbeiten kann.
Er fand es auch gar nicht so schlecht.
Ich aber.
Ja, ich weiß. Also Timo hat es nicht so gut gefunden, aber da könnt ihr euch ja vielleicht auch nochmal bei der Anwendung kurz schließen, weil er hat sie, glaube ich, auf sehr niedriger Stufe verarbeitet und da hat sie den Fotos nach, die er mir geschickt hat, sehr gut funktioniert. Mhm. War aber dann ganz kurz auch ein wenig schweigsam, wo ich gesagt habe, 80 Euro wert. Mhm. Weil die kostet, ich glaube, waren wirklich so 70, sack 80 teuer. Euer elendig teuer, ja, für einen halben teuer. Liter. Und eigentlich soll sie ja so eine Solid Paint Geschichte sein, die eben auf sehr harten Klarlacken eben zum Erfolg führt. Das konnten wir beileibe nicht verifizieren. An dieser Stelle haben wir gesagt, nee, aber da stehen halt 80 Euro vor dir und denkst so, ey, zum Weghauen ist die echt zu schade. Mhm. Der Carlo testet jetzt gerade. Er testet noch ein bisschen weiter, hat er gesagt, ob es 80 Euro wert ist.
Muss er mal machen, weil das, also bevor du eine Politur ins Programm nimmst, die 80 Euro kostet, muss halt, die muss eigentlich auch Kaffee kochen können.
Ja, weil die ist ja rechnerisch doppelt so teuer wie eine Meguiar's 110 zum Beispiel. Weil die
kostet, ist schon nicht billig.
Ja. Wobei, ja, stimmt schon.
Also.
Das ist schon krass. Also das hat uns auch schockiert. Wir haben erst gedacht, okay, na, Politur von Autopro, kann man mal probieren. Bis wir das Preisschild gesehen haben. Shit.
Yes.
Das ist schon hardcore, ey. Also ich weiß gar nicht, ob die auch noch im Programm ist, um ehrlich zu sein. Die liegt schon geraume Zeit hier.
Er hat schon länger nicht mehr nachgefragt.
Okay.
Oder er hat es aufgegeben.
Hat es aufgegeben. Ja. Na gut, okay. Dann geben wir auch fast auf mit der letzten Frage.
Du hast noch eine. Ah, die
ja,
kenne ich gar nicht.
Ja, guck. Das ist das, was ich anfangs meinte. Auto-Lifestyle. An dieser Stelle mal wieder ein kleines bisschen Werbung, weil ich mittlerweile von vielen Kunden gehört habe, dass ihnen dieser YouTube-Kanal wirklich sehr gut gefällt. Und ein erfrischender anderer Kanal ist, möchte ich mal ganz uneigennützig sagen, schaut euch mal bei YouTube mal
Auto-Lifestyle.
Wir haben das jetzt einfach beschlossen. Das heißt YouTube, das heißt mal.
Mit Sicherheit.
YouTube mal Auto-Lifestyle. So viel Werbung muss erlaubt sein, denn auch ich bin der Überzeugung, dass dort derzeit ein wirklich sehr, sehr schöner YouTube-Kanal über Autopflege entstanden ist, der nach meinem Empfinden sehr seriös testet. So viel Werbung darf mal sein an der Stelle.
Seriös.
Wirklich sehr seriös, ja, absolut.
Mhm. Ohne Geschmäckle.
Ja, also Geschmäckle ist ja immer relativ. Da habe ich mich letztens mit einem wieder ein bisschen, in die Haare ist falsche Wort, aber in eine Diskussion gebracht, wo jemand sagte, ja, mit dem Moment, wo Affiliate-Links im Spiel sind, wird es halt uninteressant. Und da habe ich auch gesagt, du, man muss da immer zwei Seiten sehen. Ich habe bei keinem YouTuber ein Problem, dass er Geld verdient, weil die investieren alle, egal wie sie heißen, ich will überhaupt nicht auf irgendeinen speziellen raus, alle investieren einen riesen Haufen Zeit für die Nummer, dieses YouTube-Thema zu machen. Und Fakt ist, in einem kleinen Level kann man von einem reinen YouTube-Kanal, von den YouTube-Einnahmen beileibe nicht leben. Nee. Absolut nicht. Also da könnt ihr gerne mal googeln danach. Da gibt es ein paar schöne Informationen drüber, wer da richtig Top-Verdiener ist, die da richtig von leben können. Und da gibt es auch welche, die Millionen damit machen. Aber das ist ein sehr geringer Teil.
Sehr geringer Teil.
Und für die meisten ist es ein Zubrot, von YouTube entlohnt zu werden. Und gerade hier reden wir noch von einem sehr kleinen Kanal, was die Followerzahlen betrifft. Aber auch größere Kanäle. Und das ist meiner Meinung nach völlig legitim zu sagen, ich mache ein Affiliate draus oder gehe Partnerschaften ein, was auch immer. Ich finde, es wird halt irgendwann schwierig, wenn man es nicht schafft, das zu trennen. Ja, ja. Weil am Ende, wie heißt es ja immer so schön, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Und da wird es halt irgendwann, wenn du das nicht konsequent trennen kannst, und ich bin der Meinung, hier kann man das absolut, und auch bei diesem Kanal gibt es Affiliate-Links, definitiv, zum großen Fluss zum Beispiel. Ich bin der Meinung, wenn man das sauber trennen kann für lange Zeit oder was dauerhaft, dann habe ich überhaupt keinen Schmerz damit. Mit dem Moment, wo man halt anfängt, Dinge in irgendeine Richtung zu schieben, damit es dem Partner gefällt, damit man Leute zum Partner schiebt unbedingt, weil man da halt noch eine Provision kassiert, dann fängt es halt an.
Das muss halt seriös bleiben. Ja. Also ich darf ich das kurz einschieben?
Ja, absolut.
Ich habe ja selber auch einen Blog und beschäftige mich mit Filmrezensionen. Und auch ich nutze Affiliate-Links. Und ich sag mal, in der Anfangszeit, als ich damit angefangen habe, und es war völlig werbefrei und ich habe einfach nur geschrieben, was mir in den Sinn kam, und ich habe dann Affiliates integriert, war es so, dass es immer mal wieder auch negative Rückmeldungen gab. Ne?
Ah, auch da.
Ja, klar. Wo kritisiert wurde, was melden damit jetzt und willst du mit Geld verdienen? Und dann denke ich mir immer, so, ich wende jede Woche ungefähr Summe X an Stunden auf. Ich reiße mir da auch zwischendurch mal den Allerwertesten auf, um wirklich, wie ich finde, auch zum Teil profunde Informationen zu liefern. Wieso zum Henker darf ich dann nicht auch ein bisschen Geld damit verdienen? Oder mir die Filme, die ich auch kaufen muss, irgendwie wieder zu refinanzieren. Man muss aber dann halt auch immer gucken. Und ich habe noch nie auch nur ansatzweise das Gefühl gehabt, boah, den Film muss ich jetzt in eine Richtung schreiben, dass auch jeder auf diese Affiliate draufklickt. Ja?
Ja. Oder auch jemanden positiv zuzuschreiben, damit sie dir weiter wohlgesonnen sind. Weil so, da geht es halt auch los. Das
genau,
ist das Gleiche.
Das ist genau das Gleiche. Und ich möchte da gerne ein Beispiel nennen. Im Dezember kamen die Herr-der-Ringe-Filme raus auf 4K Ultra HD. Und ich war tatsächlich der Erste, nachdem in Amerika das Ding in höchste Himmelssphären gehypt wurde, war ich der Erste, wirklich der Erste, der gesagt hat, Leute, guckt euch das Ding genau an, so toll sind die nicht. Mhm. Und ich habe auch einen Affiliate-Link gesetzt. Ja. Und wer weiß, was ich hätte an Geld machen können, wenn ich gesagt hätte, das sind die geilsten 4K UHDs, die jemals gemacht wurden. Aber ich habe als Erster die Kritik formuliert. Und ich habe auch keine sehr, sehr guten Noten vergeben für die Bildqualität von den Dingern. Mhm. Und ich finde, da muss man einfach immer ein bisschen gucken, wie wird da gearbeitet.
Ja,
ja, und dann auch irgendwie das beloben. Und in dem Fall habe ich das Gefühl, dass da seriös getestet wird und nicht die Produkte als Testsieger hervorgehen, die da zwingend dann über die Affiliates zu bekommen sind.
Also ich finde, was man bei dem Kanal halt sieht, und dann ist aber Schluss mit der uneigennützigen Werbung hier. was man bei dem Kanal durchaus sehen kann, finde ich, ist, dass die Schlagzahl der Videos extrem niedrig ist. Die ist vielleicht noch ein bisschen zu niedrig. Das ist vielleicht durchaus auch eine Kritik, weil ein bisschen mehr könnte schon kommen. Aber die machen halt wirklich Hand und Fuß, nehmen sich Zeit, machen ja. sehr, sehr akribische Vorbereitung. Und ich finde, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn ich jeden Tag oder alle 2 oder 3 Tage ein Video hochballer, dann hat das halt irgendwann nur noch den monetären Charakter. Ich will Geld verdienen, weil viele Videos bringen viel Einnahmen. Und das, finde ich, trennt dann auch die Spreu vom Weizen. Daran ja. sehe ich auch, das sind einzelne Bausteine. Das heißt ja nicht pauschal, dass man nur auf Geld aus ist, weil man häufig Videos bringt. Aber ich finde, auch da differenziert sich dieser Kanal eben momentan. Und deshalb habe ich auch kein Problem, mal zu sagen, obwohl ich sehr kritisch dem YouTube-Thema gegenüberstehe, hier zu sagen, lohnt sich da mal reinzugucken. Und ich glaube, also wie gesagt, ich sage es ja auch deshalb, weil wir echt von vielen Leuten gehört haben, habt ihr euch das mal angeguckt, kennt ihr die, die haben eure Sachen empfohlen, bla bla bla. Und ich habe ja auch schon Kontakt mit den Leuten, Morris heißt der von Auto Lifestyle. Mhm. Und es ist ein sehr freundlicher Kontakt und auch ein sehr interessierter, das finde ich ja auch immer gut. Ja, und das habe ich halt gemerkt, dass die Leute das auch sehr wertschätzen, uns halt eben drauf angesprochen haben. Und deshalb darf man das hier auch mal sagen, dass das eine momentan, und ich hoffe, es bleibt so, absolute Empfehlung unserer Autopflege-Szene ist.
Wäre schön, wenn es so bleibt.
Ne? Ja. So, das war jetzt auch so ein bisschen so den...
Aber seine Frage kommt jetzt
noch. Jetzt kommt noch seine Frage. Und deshalb wollte ich ihm auch ein bisschen Rechnung tragen, weil er immer sehr, sehr schöne Fragen für uns formuliert. Man hat heute wieder ein sogenanntes Quickfire. Das haben wir jetzt letztes Mal gelernt.
Ich kenne sie noch nicht.
Ja genau, Timo kennt es noch gar nicht. Er schreibt Quickfire für das Q&A. Ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert. Stimmt. nachdem wir es letztes Mal gelernt haben. Ich habe versucht, euch vor schwierige Entscheidungen zu stellen. Ob es wirklich schwierig wird, weiß ich nicht sicher. Das werden wir jetzt auch gleich erfahren. Es wird schon XXL Podcast schon wieder heute. Naja, gut. Erstens, Innenraum, Green Star oder Multi-X von Capro?
Ah, es kommt jetzt so ja, entweder genau. oder Fragen. Mhm. Oh, ich nutze beide nicht. Green Star würde ich jetzt sagen.
Ich nutze beide nicht. Also für den Innenraum nutze ich beide nicht. Ich sage Dashway. Nee, keine Ahnung. Also ich würde wahrscheinlich Multi-X nehmen, because of, ich mag Capro lieber. Frage 2. Leder, Cora Lux oder Colorlock?
Cora Lux.
Hätte ich auch gesagt, Cora Lux, allerdings mit Einschränkungen, weil das Colorlock-Programm breiter aufgestellt ist.
Das stimmt. Für die Autopflege sind sie breiter aufgestellt, ja. Da könnte Cora Lux noch ein bisschen nachlegen.
Genau, wobei man mittlerweile, da sind wir auch mit dem Cora Lux Neutralreiniger eigentlich auch in der richtigen Richtung, ne? Weil eigentlich hatte so ein milder Reiniger gefehlt bei Colorlock. Ja. Das, die Lücke ist geschlossen, eine Versiegelung haben wir, einen Starkreiniger haben wir. Eigentlich ein Alcantara-Stoffreiniger, so ein milder Reiniger würde uns noch fehlen.
Das stimmt, ja.
Das finde ich immer noch ganz schön. Aber ich wäre auch bei Cora Lux. Also da ist, da, für mich hat es momentan einfach in allen Belangen einfach nochmal das Quäntchen mehr. Beide sind toll, keine Frage. Also ja. Ich finde auch Colorlock-Produkte weiterhin absolut top. Und man muss sagen, die Schaumdispenser von Colorlock sind halt einfach geil.
Also Cora Lux kaufen und den Sonax Schaum.
Stimmt, Spender. Das ist die Quintessenz. Mhm. Ja. Glas. Tugalin oder Surf City Garage Beyond Glass?
Tugalin.
Beyond Glass. Zack.
Super, wenn wir uns so einig sind.
Ja, genau. Nee, also, ja, ich glaube, das ist natürlich auch sehr subjektiv irgendwo, ne?
Ja, bei mir ist es der Menge geschuldet grundsätzlich, okay. Weil es einfach da günstiger ist beim Tugalin und ich hau die 5-Liter Kanister alle 2 Monate durch. Also okay. Das,
ja. Ist privat oder hier?
Privat.
Ah, okay. Wollte gerade sagen, braver Mitarbeiter, achtet auf die Kosten. Echt? Hast du privat so einen Durchsatz von Glasreiniger?
Ja, jeden Abend eine Viertelflasche auf unserem scheiß Glaskeramikkochfeld.
Ach so.
Gott, ist das eine Rotze, dieses Ding sauber zu machen.
Nur ums Auto, sondern...
Haushalt.
Ja. Ah, okay, krass. Ja gut, alles klar. Felgen. Tuga Grün oder Sonax Felgenbiest?
Tuga Grün?
Sonax. Dass ich das mal sagen will. Das
ist cool, ne?
Also ich finde die Leistung... Eigentlich pari, würde ich mal sagen. Der Geruch vom Sonax ist halt einfach wesentlich besser. Und ich finde auch, irgendwann hing mir so der Tuga zum Hals raus. Er ist teurer, zweifellos. Ja. Aber ich finde einfach, also irgendwann, ich meine, ich mache es ja nicht so oft und du hast ja in der Aufbereitung mehr damit zu tun. Aber boah, irgendwann hing es mir einfach zum Hals raus. Ich konnte irgendwann das Tuga-Ding nicht mehr stinken. Das ist
nicht mehr stinken. Stinks like 1977.
Genau. Reifen. Beyond Black, Surf City Garage oder Meguiar's Endurance Tire Gel?
Ah, das ist einfach Beyond Black.
Ja, sind wir uns komplett einig.
Also ich zahle nur Z16 ist zwar mein persönliches, aber als Wahl zwischen den beiden, ich mag keinen Hochglanz.
Ja, Surf City Beyond Black, absolut. Und eine schönere Anwendung, muss man sagen. Kein Zirkus mit Rumspritzen und Klacken. Geht
auch schneller.
Ja. Lackreinigung, Sonax Active Foam oder Surf City Garage Pacific Blue?
Als Shampoo quasi.
Hm, offensichtlich, ja.
Jetzt oute ich mich mal. Also ich würde Sonax nehmen. Witzigerweise. Pacific Blue ist ja unser mit Abstand meistverkauftes Shampoo. Hm. Und auch sicherlich eines der beliebtesten Shampoos überhaupt da draußen. Hm. Ich habe das noch nie gemocht.
Kannst du, glaube ich, mit Auto-Lifestyle dir die Hand geben, weil es, glaube ich, in ihren Tests auch nicht so gut
ist. Ja, nicht wegen, weil die Leistung nicht stimmen würde. Ich finde, Konsistenz, Geruch ist nicht meins einfach. Ja, okay. Ist schlicht nicht meins.
Siehst du, sind wir wieder beim Subjektiven. Für mich ist das eine klare Antwort im reinen Waschbereich Surf City, absolut. Da bin ich ja absolut mega Fan von. Auch wenn ich den Actiform echt gern mag, aber den sehe ich dann wirklich eher als Schaumerzeuger. Da wäre es mein Favorit. Absolut. Also das Lackschutz. Sonax Ceramic Spray Versiegelung oder Meguiar's Hybrid Ceramic Wachs. Das ist in der blauen Flasche.
Sonax. Das ist eine moralische Frage gerade, glaube ich.
Nee, gar nicht. Das Problem ist halt die Anwendung. Ne? Also ich glaube, darum ist das halt so blöd, weil Meguiar's halt primär diese Nassanwendung da sieht. Ja. Aber auch da muss ich ehrlich sagen, aktuell, auch wenn immer noch auf meinem Autodach von die Zeit sage ich lieber nicht, Reste vom und gut laufende Reste vom Meguiar's drauf sind. Dach ist nicht so stark belastet bei mir, ist klar. Nichtsdestotrotz sind das viele, viele Monate mittlerweile. Aber das Sonax ballert halt auch jetzt im Winter auf der Motorhaube bei mir wie sonst was. Also ich würde wahrscheinlich zum Sonax tendieren. Einfach auch, weil ich es halt variabler anwenden kann. Auch wenn es bestimmt der ein oder andere YouTuber kommt, wo wir wieder beim Thema sind, ich kann es aber auch trocken verwenden. Ja. Ich weiß, man kann auch, ich sag's lieber nicht. Also ich wäre auch beim Sonax tatsächlich. Finish-Politur, das ist spannend. Sonax Perfect Finish oder CarPro Essence?
Absolut Sonax Perfect Finish.
Hui, das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich schon gedacht, aber ich, gut, dafür arbeite ich zu wenig mit den Produkten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und häufiger habe ich mit der CarPro gearbeitet, wenn ich damit gearbeitet habe, daher wäre ich bei CarPro, absolut. Cut-Politur. Das ist schlechte Frage. Entschuldigung, liebe Auto Lifestyle, aber die Frage ist ungünstig gestellt. Meguiar's Ultimate Compound oder Sonax Ultimate Cut? Das ist Äpfel-Birnen-Vergleich, finde ich.
Meguiar's Ultimate Compound oder Sonax Ultimate Cut? Ja, die Sonax ist halt stärker.
Deutlich, ja.
Meguiar's ist mehr so eine One-Step. Deswegen, ja, ganz schwierig. Lass mich was anderes sagen.
Komm, ich streich das Ultimate Cut gegen Sonax X0406. Das ist wenigstens ein Pari-Vergleich.
Ja, das stimmt. Ganz, ganz schwierig. Mhm. Tatsächlich ganz schwierig. Ich arbeite mit beiden extrem gerne. Wird wahrscheinlich zu Meguiar's tendieren, weil sie ein bisschen bissiger ist oben raus. Auch wenn man bei der Meguiar's hier und da nochmal ein Finish fahren muss. Mhm. Was bei dem Sonax in der Regel nicht der Fall ist. Der Sonax ist untenrum ein bisschen besser. Die Meguiar's obenrum dafür ein bisschen stärker. Da ich die Perfect Finish schon als Finish-Politur habe, würde ich die Meguiar's nehmen.
Okay. Aber der andere Vergleich ist eigentlich Quatsch. Also ich finde das.
Ja, du müsstest ja eigentlich die 110er mit der Sonax vergleichen, ja. Mit der Ultimate Cut.
Ja. Ja. Genau, deshalb kann man das leider nicht sagen. Vielleicht hat er es auch gemeint und hat sich nur verschrieben, ich weiß es nicht. Aber so kann man es leider nicht so richtig fair beantworten. Poliermaschine, letzte Frage auch tatsächlich. XFE 715 von Flex oder die Rupus LIR 15 Mark III?
Eine ziemlich einfach Entscheidung pro Flex.
Yep. Ja.
Mehr Bums und weniger Neigung zum Stehenbleiben. Drei Jahre Garantie.
Genau, alle Fakten. Kurz zusammengefasst, sollten wir mal irgendwie in so ein Quickfire bei Kundenfragen einbauen, weil dann ist nämlich schon alles beantwortet. Geileres Gerät halt Rupus. Ne?
Mein Gott.
Da verschluckt er sich direkt. Kurz vor dem Erstickungstod.
Ja, hübscher definitiv. Also Optik, ja. Klar, da ist Flex halt festgelegt auf ihr eigenes Erscheinungsbild.
Und längere Maschine. Für manche Leute ist das durchaus.
Bisschen ruhiger läuft sie, ja.
Genau. Und halt Long Reach, lang aufs Dach rüber gelangt mit einer Hand umgefahren, ist halt mit der Flex eher mittelgut.
Ja.
Mit der Rupus klappt das. Aber das sind natürlich exotische Bereiche, wo es drum geht. Ansonsten, ja, bin ich auch bei. Bei den Argumentationen von dir, Timo, und XFE.
Er wollte auch nur wissen, was er demnächst testen will.
Das kann doch nicht sein. Pass auf, das wären jetzt alles irgendwelche Tests. Ja. Keine Ahnung, was da draus passiert. Nee, finde ich cool. Also gerne auch da wieder solche Fragen reinhauen. Genau, finde ich super schön. Zum Schluss kann man das ein bisschen locker beenden, das Thema. Und das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben echt alle Fragen durchgeballert. Zeit, das Podcast sage ich wie immer nicht. Wir sind in einer guten Gesellschaft eines XXL-Podcasts. Juhu. Ihr habt so gewollt. Haben wir noch irgendwas?
Knurrenden Magen.
Ja, Timo hat Hunger, ja, stimmt. Ich habe ja schon gegessen. Sonst, wie kann ich das jetzt noch in die Länge ziehen, damit der Magen länger knurrt, Timo?
Du kannst es auch noch so lange in die Länge ziehen, bis nicht nur der Magen knurrt, sondern noch was anderes notwendig wird.
Okay, dann wird es unschön hier, glaube ich. Nee, ich glaube, wir haben heute echt gar nichts mehr. Ne? Wir haben gestern, gestern sind wir festgefroren, können wir noch mal erzählen, falls ja, ihr unsere schöne Instagram-Story nicht gesehen habt. Wir sind für euch durch die Eishöhle gegangen.
Aber hallo.
Ne? Draußen.
Tür war schon bei minus 5 Grad.
Ja. Kalt war es.
Ja, aber wirklich witzig. Also meine Schuhe sind zwischendurch wirklich festgefroren, mhm. war dann irgendwie Wasser dran und dann konnte ich woanders hintreten und wenn ich dann da 10 Sekunden stand, war ich fest. Und witzig war es auch, als wir es hat sich eine Eisfläche gebildet, wo wir die Tür gewaschen haben. Und als ich dann nachher die Tür mit dem Blower abgetrocknet habe, haben sich sofort beim Blowen haben sich dann Eiskristalle gebildet. Mhm. Also das Beading von den stärkeren Produkten war sofort irgendwie Eis geworden und hat sich dann so ganz langsam vom Lack verabschiedet, nachdem es erwärmt wurde.
Das liegt halt an der Temperatur. Ne? Das
muss an der Temperatur liegen.
Ja, das ist, ich meine, klar, ist ja, den physikalischen Hintergrund kenne ich nicht, wieso, aber ist ja heißes Wasser gefriert ja tatsächlich im Winter.
Ja, das kann uns auch mal nochmal jemand erklären. Ich habe es auch gestern meiner Frau nochmal erklärt. Die wollte dann auch die gefrorene Scheibe lieber mit heißem Wasser auftauen, was natürlich A, rissgefährdend ist und B, stärker, schneller wieder anfriert, als wenn ihr sie mit kaltem Wasser.
Gerade vorhin in so einer GoPro-Community ein Foto gesehen, wo jemand diesen Klassiker macht, kochend heißes Wasser mit einer Tasse oder einem Glas in die Luft schmeißen, was dann in Eiskristallen oder in so Eisbahnen dann vom Himmel runterkommt. Und mit der GoPro halt festgehalten, sah ziemlich cool aus. Also das war, das geht echt. Also es muss halt wirklich kochendes Wasser sein und halt schon sackkalt.
Ja.
Und dann schüttest du das hoch in die
Luft. Dann hat er geschrieben, wie kalt das war?
Gut, das war in Deutschland das Bild auf jeden Fall.
Also okay, dann muss es ja minus vielleicht 15, 20 Grad gewesen sein maximal.
Genau, also woher jetzt aus Deutschland weiß ich nicht, weil wir haben ja schon ein paar Unterschiede hier gerade, aber es war in Deutschland, er hat geschrieben, es war kochendes Wasser. Also das war auf Rückfrage von jemandem und das funktioniert echt, das finde ich schon geil. Das sah sehr abenteuerlich aus und wenn es natürlich nicht funktioniert, ist blöd.
Muss halt drunter weg.
Ja, muss halt schnell weg. Ja, das stimmt. Aber gut, so viel dazu. Da kommen noch ein paar spannende Tests, ne, kann man sagen.
Ja.
Ein richtig spannendes Produkt, da können wir quasi überhaupt nichts zu sagen, außer dass es spannend ist, total fair.
Ja, ne? Da ist sogar noch ein NDA drauf. Ich glaube, das darf man noch nicht mal
Was ist da drauf?
NDA. Hatte ich ja letztens schon mal irgendwann.
Echt?
Habe ich schon mal gesagt, glaube ich.
Ja, dann sag nochmal.
War es im Podcast? NDA, ich habe kann es jetzt nicht aussprechen. Das ist,
Geheimhalten oder
was? Ja, Geheimhaltungsverpflichtungsregel, Dingsbums. Wieder jemand im Podcast, der das hört, weiß bestimmt wieder, was NDA ausgesprochen
ist. Hast du mir das erklärt?
Soll ich mal eben nachgucken?
Nee,
gut.
Also Geheimhaltung reicht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass du mit mir oder dem Podcast-Hörern das erklärt hast.
Also wenn du zum Beispiel Kinofilmkritiker bist und du kannst den Film 4 Wochen vorher sehen, dann unterschreibst du ein NDA, dass du das erst 2 Wochen später veröffentlichst.
Okay, ja, Sinn macht das ja. Das ist, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal gehört habe.
Ich dachte, wir hätten da letztens irgendwann drüber gesprochen.
Also auf jeden Fall hast du ein Produkt, was logischerweise ein Lackschutzprodukt sein muss, was auf die Tür kam, weil ne, zum Waschen war es ein bisschen, wäre sehr albern, was so ein Kennzeichnungsding drauf hat. Okay.
Ja, hat er gesagt.
Ja gut, ist ja recht.
Ja.
Wir verraten auch nichts, weil da würden wir einen großen Wettbewerbsvorteil vielleicht verlieren. Deshalb seid gespannt, wenn die Tests erfolgreich werden, kommt da was Fettes auf uns zu. Wenn sie nicht erfolgreich sind, dann kommt was Fettes auf die zu.
Stimmt.
Nämlich eine ernüchternde Antwort. Wir werden sehen. Auf jeden Fall echt spannend und sehr cool, was wir da gerade wieder machen dürfen. Zu gegebener Zeit werden wir das auflösen. Aktuell dürfen wir noch nicht mehr sagen, außer euch jetzt fies anteasern. So sind wir.
Gemein.
Aber gut, gemein sind wir. Ich will nicht noch gemeiner sein und die Zeit noch länger vom Timo in Anspruch nehmen, denn der Timo sitzt hier und hält es kaum noch aus vor Hunger.
Wer weiß, was ihr schon machen wollt seit einer Stunde.
Ja, genau. Ich denke so, jetzt kommen wir zum Pokémon aufs Klo. Ja, nee. Und um 3 Uhr geht es ja schon los hier mit Gridguard zum anderen Lager schaffen. Also wir haben noch ein bisschen zu tun. So, Stift liegt auf dem Tisch.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute.
Von mir auch.
Und gehabt euch wie immer wohl. Bleibt gesund da draußen. Und
fröstelt euch noch durch die nächste Woche.
Ja, es kommt Besserung und dann kommt auch wieder Autopflegewetter und wir freuen uns alle, dass wir dann endlich wieder tolle Bilder von schönen Autowäschen und gepflegten, gewachsten Fahrzeugen sehen können. Bis dahin.
Bis dann.
Alles Gute. Ciao, ciao.